Hallo David.
Hallo Robert.
Hallo Melanie.
Hallo.
Wir haben heute wieder einen Gast, eine Gästin dabei.
Ja.
Und wir freuen uns nämlich sehr.
Wir haben uns neulich auf einer Party gesehen, das allererste Mal, nachdem wir, wann war das erste Mal, als wir dich hier geshoutoutet haben? Ich weiß, Robert hatte das schon vergessen schon wieder.
Robert.
Robert. Wir haben irgendwie über weiblichen Nachwuchs auf YouTube gesprochen und da ist dein Name gefallen.
Ich glaube, ihr hattet sogar ein Q&A und da hatte jemand gefragt, ob ihr mich kennt.
Ah, so war das.
Das war das, glaube ich.
Damals hatten wir noch Q&As. So lange ist es her. Also so 2 Jahre, oder?
Ja, ich glaube ja, weil ich glaube, da war mein YouTube-Kanal erst 4 Monate alt.
Ah.
Das war richtig früh.
Also für diejenigen, die jetzt auf dem Schlauch stehen, was Quatsch wäre, weil Melanie Kali, der Name dürfte sich rumgesprochen haben. Melanie ist junge YouTuberin. Ich sag das jetzt mal einfach so, weil wir haben dich auch deswegen eingeladen, weil du Kollegin bist. Aber was ich auch spannend finde, ist, du bist so diese nachwachsende Generation. Robert und ich werden immer älter. Irgendwann wird Robert sterben.
Oh nein.
Und dann muss ihn jemand ersetzen.
Oh Gott.
So. Und bist du schon bereit? Also eins kann ich dir sagen, jede Woche, du kannst dich bemühen, du kannst 10 Minuten vorher kommen, aber die 10 Minuten gehen von deiner Lebenszeit ab, plus weitere 10 bis 15 Minuten, die David zu spät kommt.
Was soll denn das jetzt hier?
Du hast von meinem Tod gesprochen, ich muss doch meinen Nachlass verwalten. Nimm dir immer was zu tun mit ins Studio,
ja,
was du noch
Idee,
erledigen
ja.
kannst, steuern oder so, bis David dann wirklich mal durch die Tür schreitet.
Mit Martin sprechen,
ja.
mit Martin
genau.
Sachen klären.
Also mal Spaß beiseite, du bist YouTuberin seit 2 Jahren und 4 Monaten ungefähr. Weißt du noch, wann du angefangen hast?
Am 30. Oktober 2023.
Okay, ein bisschen über 2 Jahre.
Ja, genau.
Hast du dir gesagt, Corona ist jetzt vorbei? Was machst du mit deinem Leben?
Ja, ich habe mich ein bisschen lost gefühlt. Irgendwie, ich habe so studiert und irgendwie war mir so ein bisschen langweilig. Mir fehlte irgendwie so ein kreativer Output. Und es war ja auch wirklich so, ihr hattet irgendwie im Podcast gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, was das für eine Folge war. Ich höre euren Podcast wirklich seit Sekunde 1.
Okay,
richtiger schon. Fan. Okay.
Damals, als wir noch gestritten haben.
Ja, damals.
Aber das hat sich wirklich gelegt. Also es ist viel friedlicher geworden.
Ja. Ist es besser? Jetzt mal von außen.
Ja, schon. Ja, also ich glaube, ihr habt euch wirklich so ein bisschen in eurer Meinung nicht, doch schon ein bisschen angegleicht, würde ich sagen. Beziehungsweise irgendwie habt ihr nicht mehr diese krassen Kontrast oder...
Das klingt wie, als sind wir leidenschaftslos.
Nee, ich glaube... Also ich habe da ja eine klare Sichtweise darauf, warum das ist. Wir haben da auch schon drüber gesprochen.
Ach, guck mal, der hält aber ein bisschen hinterm Berg. Er will es nicht so richtig sagen.
Nö, also ich meine, wir sind erstmal miteinander besser geworden,
ja.
muss man sagen. Das auf jeden Fall. Vorgestern erst haben wir darüber geredet, weil ich...
Wer wir? Wir beide?
Nee, ich habe mit Yves und Bea im Auto gesessen. Und beide haben so gesagt, ja, Streit, Streit, Streit. Weil Yves hat sich mit Marco von Nerdkultur, die haben häufiger mal so ein bisschen Streit hinter den Kulissen.
Aha.
Ich droppe das jetzt hier einfach mal. Sorry,
wow.
Yves, falls du zuhörst. Also es war was ganz Banales, wo man eigentlich sagt, warum streitet man sich da? Und da meinte ich so, oh, Robert und ich streiten, glaube ich, seit einem Jahr nicht mehr. Also so auch so sonst nicht mehr. Also das hat sich auf jeden Fall verbessert.
Wir sind, glaube ich, aber auch gemeinsam in unterschiedlichen, aber fortschreitenden Lebensabschnitten so ein bisschen angekommen.
Naja.
Mhm. Ja?
Und Robert hat sich auch, ich finde, durch den, ich würde es jetzt einfach mal sagen, durch den Podcast, aber auch durch eine andere Sache, hat sich bei ihm was entwickelt, sodass irgendwie die Leidenschaft für Film sich irgendwie nochmal...
Was ist die andere Sache?
Therapie.
Ach so, ja, ich war in Therapie. Erst habe ich letztens in einer Review
ja,
das
stimmt.
erste Mal gesagt.
Genau, du hast es gesagt.
Genau,
und
ja.
da hat sich die Sicht auf vieles bei dir auch nochmal gewandelt. Und ich habe das Gefühl, seitdem, du guckst auch Filme ganz anders. Also ich finde, seine Reviews sind viel besser geworden, habe ich ja schon mehrmals gesagt.
Das stimmt,
gesagt.
Das ist wirklich alles wahr. Er ist wirklich immer ganz, ganz nett. Wir sind viel füreinander da und wir reden sehr viel. Und das,
genau.
Glaube ich.
Aber hier soll es eigentlich um dich gehen.
Hier soll es um dich gehen.
Du hast angefangen dann offenbar, weil du gedacht hast, ich gucke da oder höre diesen Podcast.
Ja, und ihr hattet in irgendeiner Podcast-Folge mal gesagt, irgendwie, es gibt eigentlich gar keine deutschen Film-YouTuberin.
Ja.
Gar keine so.
Ja,
und dann
ja.
dachte ich so, ich fand das eh immer richtig interessant, wenn ihr so von so ein paar Behind-the-Scenes-Sachen so erzählt habt, wie so der Alltag von einem Filmkritiker ist. Und dann dachte ich so, ha, das finde ich eigentlich irgendwie ganz cool.
Klingt nach wenig Arbeit und viel Geld.
Ja, also das mit dem viel Geld ist auf jeden Fall bei mir nicht der Fall. Das kann ich schon mal so sagen.
Aber Gratulation, du hast jetzt gerade 10.000 Abonnenten.
Ja.
10.100.
100.
100, richtig, ja.
Das sind noch die Schritte, da werden die 100 dann noch angezeigt.
Ich habe dafür fast 2 Jahre oder so gebraucht damals.
Ja, Melanie.
Drei Jahre, glaube ich sogar.
Ja?
Richtig
krass,
lang.
Ja,
aber ich habe jeden Tag
irgendwas. Ich eine Woche. Ich eine Woche.
Ich eine Woche. Weil ihm jemand im Restaurant gesagt hat, mach's mal so und so, dann wird's was.
Ja, ich meine, mich kannte man ja vorher schon von was anderem. Das war natürlich unfair. Aber du hast dich da wirklich hochmausern müssen. Und was ich mich da immer frage, weil ich hatte das so nicht und bei euch beiden war es ja anders. Mhm. Wie überlebt man eigentlich die ersten 2 Jahre? Weil es gibt ja diese Zeit, da guckt dir noch niemand zu und du redest quasi mit dir selbst. Mhm. Weil du musst ja immer diesen Anspruch erheben, so, hey, heute erzähle ich euch mal was, aber du weißt ja eigentlich, euch gibt's ja nicht.
Also du meinst nicht monetär, du meinst so inhaltlich.
Was die Zuschauer auch angeht, mir geht's eher darum, so, also dass Leute so lange am Ball bleiben, wie zum Beispiel Varion hat das ja mal erzählt. Varion, bis der große Durchbruch kam, hat doch erzählt, dass er 10 Jahre lang Videos gemacht hat.
Das finde ich krass.
Und das hat er für sich selbst quasi.
Aber das weißt du ja vorher nicht. Also natürlich ist es was anderes, wenn du jetzt 100.000, 200.000, was auch immer Abonnenten hast, aber genau wie aus dem Blickwinkel jemand sagt, der 10 Millionen Abonnenten hat, naja, ist ja eigentlich gar kein Publikum. Ne? Mhm. Hat sich das mit 5.000, 3.000 Abos oder auch 10.000 Abos nie so angefühlt.
Meine ersten 1.000 waren krass.
Ja, die Kommunikation ist ja auch ganz anders mit dem Publikum. Man freut sich ja dann auch einfach nochmal ganz anders, dass da jemand antwortet auf die Sachen, die man nach draußen gibt, oder?
Ja, also ich finde, ich habe doch irgendwie schon eine echt gute Beziehung. So, ich finde wirklich auch, ich habe eine Community mittlerweile. Ja. Ich habe wirklich Leute, die regelmäßig gucken und die so richtig dabei sind, die sich richtig freuen und die auch so richtig meine Arbeit wertschätzen. Also das finde ich richtig krass.
Und ich glaube, da kennt man dann noch so einzelne Namen. So, dass,
ja, auf jeden Fall.
Wenn es dann nicht so tausende Kommentare sind, da verschwimmt das dann irgendwann.
Du bist jetzt, darf ich sagen, wie alt du bist?
Ja.
Du bist 23. Das ist exakt das Alter, als ich angefangen habe, YouTube zu machen.
Ach, witzig.
Ja, ich habe jetzt bald 15 Jahre von dabei im Februar.
Das finde ich auch noch krass.
Deswegen ist das wirklich spannend, so mal da zurückzuschauen. Ich wünsche dir auf jeden Fall erstmal ohnehin ganz viel Freude und Glück auf dem Weg. Und
Dankeschön.
Bis heute konnten wir es ja noch nicht richtig klären. Vielleicht ist ja auch mal deine Perspektive da ganz spannend. Warum gibt es denn so wenig Frauen, die, also wir glauben nicht, dass es wenig Frauen gibt, die sich für Filme interessieren.
Nee, das glaube ich auch nicht.
Aber die zum Beispiel auf YouTube darüber sprechen.
Boah, das kann ich euch immer noch nicht beantworten. Ich versuche auch irgendwie die ganze Zeit so darüber nachzudenken, irgendwie zu grübeln, woran es liegt, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also ich meine, es gibt ja jetzt nicht nur mich, es gibt ja zum Beispiel auch eine Horrorzeit, die ist jetzt natürlich so ein bisschen mehr horrorspezifisch
unterwegs.
Alice
ist sie, glaube ich.
Alice, richtig, ja.
Genau, dann gibt es noch Nerdzika. Die hat sich, glaube ich, umbenannt mittlerweile. Ich bin mir aber nicht sicher.
Die ist auch öfter bei uns bei Premieren dabei, manchmal auch in der Pressevorführung quatsche ich mit ihr.
Die wohnt auch in Berlin.
Genau. Die ist, Bea gibt es jetzt
Bea,
ja.
Bea, ja, von, aber die ist halt in Moviepilot drin und dann halt noch Xenia von Cinema Strikes Back.
Genau, das sind die so die größeren und ich kenne sonst niemand weiteres.
Ich auch nicht.
Ja, das ist nicht so gut.
Also vielleicht auch noch so TikToker, aber TikTok ist auch nochmal eine ganz andere
Branche. Genau, da kenne ich mich gar nicht mit aus.
Du studierst oder hast studiert? Du studierst.
Ich studiere jetzt einen Master.
Geschichte, ne? Boah. Gibt es eine Lieblingsepoche von dir?
Ja, Neuzeit.
Neuzeit.
Da bin ich auch spezialisiert.
Okay, warte mal, David und ich sind gleich richtig traurig. Was ist die Neuzeit, David? Lass uns mal gucken. Und du, es ist kurz okay für dich, wenn wir mal so blind reiten.
Ja, ich fand das so gut, weil letzte Folge meinte David irgendwie sowas, ich habe Geschichte gehasst in der Schule.
Was ist die Neuzeit?
Die Neuzeit ist...
Das klingt so...
Es klingt natürlich nach heute.
Nein.
Aber die fing schon so.
Aber heute ist ja die Gegenwart, ist oder? Die, sind wir in der Gegenwart? Wir sind
ja,
in der Gegenwart.
Zeitgeschichte.
Ist das nicht
man.
So die Moderne? Die Moderne ist doch das andere Wort.
Nee,
dafür,
die Moderne ist. Ist die Moderne die Neuzeit? Nein.
Könnte man eigentlich auch so sagen. Also es gibt da, glaube ich, verschiedene Definitionen, auch wieder verschiedene Theorien, ab wann die Moderne anfängt.
Und ich würde sagen, die Moderne begann doch mit den Römern, mit dem Römischen Reich, oder?
Nee, kommt die nicht erst nach dem Mittelalter?
Da gibt es auch wieder verschiedene Theorien.
Ich hätte gedacht, die kommt vor der industriellen Revolution, aber nach dem Mittelalter hätte ich gedacht.
Die Römer?
So. Nee, die Moderne. Also die Neuzeit.
Wie oft denkt ihr eigentlich an das Römische Reich? Frage ich mich da.
Genau diese Frage habe ich mal im Gladiator-Video gestellt. Ja, aber man kann zum Beispiel sagen, die Entdeckung Amerikas ist der Beginn der Neuzeit.
So, die war wann, David?
1492.
Man kann sagen, der Buchdruck
aber
war
das,
Neuzeit.
Aber das sind doch aber auch alles valide Endpunkte fürs Mittelalter.
Genau, ja. Richtig.
Stimmt.
Ja, aber hatte ich dann jetzt Unrecht?
Nee, Römisches Reich, das ist doch 500 zu Ende irgendwann oder 395 oder wann ist das Römische Reich zu Ende? Wann zerfällt das?
Ja, ich glaube, es ist auch noch die Frage, ob du halt das Östliche oder das Westliche meinst. Das ist auch nochmal
ja,
so ein Unterschied.
Spätestens Schluss, da ist ja noch nicht mal die Jahreszahl 1000 erreicht, das ist doch mit dem Römischen Reich schon lange Schluss,
na gut,
oder?
Wir sehen wieder, ich habe keine Ahnung von Geschichte, haben wir das wieder klar gemacht. Aber es ist nicht so schlimm, wir haben ja einen Filmpodcast. Gott sei Dank haben wir keinen Geschichtspodcast.
Und damit schalten wir rein in die Werbung. David, wenn es draußen kalt wird, da will man sich doch manchmal auch einfach zurückziehen und sich um sich selbst kümmern, oder?
Es ist wirklich schön, sich zu Hause einzukuscheln und was für sich selbst zu machen.
Und genau da kommt Flaconi ins Spiel. Über 1000 nationale und internationale Marken und über 50.000 Produkte findet ihr bei flaconi.de, flaconi.at oder flaconi.ch rund um die Themen Parfum, Skincare, Make-up und Haircare. Und für jeden, der was Gutes für sich selbst tun will, wird man dort fündig. Ich persönlich weiß ein gutes Körperöl, gute Cremes immer sehr zu schätzen. Wenn man auch Freunde trifft und da ist so ein angenehmer Geruch, wenn man ein bestimmtes Parfum trägt am Körper, auch immer wieder spannend. Und da könnt ihr bei Flaconi euch austoben und so viele unterschiedliche Dinge entdecken und auch ausprobieren. Und gerade wenn jetzt auch bald die Zeit des Beschenkens kommt, da kann man doch mal stöbern. Auf flaconi.de, flaconi.at und flaconi.ch bekommt ihr mit unserem Code Schwafel10, Schwafel als Wort und die 10 als Ziffer hinten dran, 10% Rabatt. Bis zum 15. Dezember gilt dieser. Und da könnt ihr schauen, was ist genau das, was ihr vielleicht wollt für euren Partner oder eure Partnerin oder gerne zum Verschenken. Denn es tut doch immer wieder gut, sich mal um sich selbst zu kümmern, seiner Haut was Gutes zu tun oder auch besondere Düfte bei anderen mal zu erschnuppern. Also ganz viel Spaß und danke an Flaconi an dieser Stelle. Und damit schalten wir zurück in den Podcast.
Was sie eigentlich jemals aus diesem Geschichtspodcast...
Was bisher geschah, ne? Ja. Mit dem wollten wir... Aber eigentlich könnten wir mit David Nathan reden von Eine kurze Geschichte von. Hätte ich auch Bock. David Nathan, eh meine Lieblingsstimme von allen, die es gibt.
Ja, was hat denn der nochmal Großes gesprochen?
David Nathan ist zum Beispiel Johnny Depp. Aber Nathan ist vor allem so viele... Die Hälfte aller Stephen King Bücher. Einfach so eine geile Stimme.
Ich will mal so einen Anime-Sprecher, der dann uns hier so Sachen einschreibt.
Oh, David!
Nee, der dann so... wenn sich Son Goku dann in die dritte Transformationsstufe oder wie das heißt, hinein.
Super Saiyajin.
Genau. Guck mal.
Das siehst du.
Ja. Anime-Sprecher sind wirklich Welt. Krass.
Du machst bei dir gar nichts Neues, ne? Du machst ja eher so, ich gucke zum ersten Mal, liegt es eher daran, weil du nicht in Pressevorführungen gehst? Oder hast du dich für wirklich diese Retro-Sache entschieden oder dieses, ich hole Sachen auf?
Also ich habe angefangen mit so normalen Reviews, weil ich so dachte, ja, ich sage jetzt einfach meine Meinung zu irgendwas.
Ja.
Und das war eigentlich auch okay, aber dann haben Zuschauer immer wieder gefragt, ey, guck doch mal Alien oder so, weil dann wurden immer so Fragen gestellt, hast du XY gesehen? Ich so, nein. Und da merkt man richtig krass den Generationenunterschied von meinen Zuschauern und mir halt.
Ja.
Dass ich halt wirklich, ich bin ja Gen Z. Und das merkt man halt deutlich. Und dass ich richtig viele Sachen auch noch gar nicht gesehen habe.
Yeah.
Und dann fing es an, ja, guck doch mal Alien. Dann habe ich ein Video zu Alien gemacht. Und das ist dann so richtig für meine Verhältnisse durch die Decke gegangen.
Ja.
Ist langweilig, Alien, oder?
Nein.
Mann.
Hast du auch die anderen Teile gesehen? Kann man die noch unterscheiden?
Ja. Wenn man,
das war einfach nur, damit du hier nett
bist. Natürlich.
Ja.
Ich hatte neulich dein Rambo-Video gesehen zu Rambo 3. Ich habe jetzt gestern erst dein Demolition Man-Video gesehen. Und was du ja mittlerweile machst, ist nicht mehr so klassisch Review, sondern so eher so eine Reise durch die Entstehung des Films. Wer hat das Drehbuch geschrieben? Was sind so Dinge gewesen, so Gimmicks oder Easter Eggs, die man auch erzählen kann über den Film? Und das finde ich ja total super, wenn das gemacht ist. So dieses amerikanische Prinzip. Das machen da drüben ja so einige so Retro-Reviewer.
Ja, da haben wir auch viel mehr Essays.
Ja.
Das funktioniert da im amerikanischen Raum irgendwie 1000-mal besser als hier. Also das ist irgendwie auch so ein bisschen schade.
Wahrscheinlich, weil die Popkultur auch anders gewachsen ist und Film einen anderen Stellenwert hat, ne? Und dann plus die englische Sprache.
Ja, die halt jeder gucken kann, theoretisch, der Englisch mächtig ist. So.
Ich würde das gar nicht sagen. Also hier gehen ja auch einige Essays durch die Decke. Es macht nur keiner, weil sie so krass aufwendig sind. Mhm. Selbst ich habe dieses Jahr noch keinen gemacht. Ich wollte eigentlich, Anfang des Jahres war so eine Idee, jeden Monat einen zu machen. Jetzt habe ich wieder keinen geschafft. Mein letzter ist über Roger Corman gewesen. Und mittlerweile mache ich die ja eher so vor der Kamera, so wie das Deutschland-Video. Und das ist eigentlich nicht meine präferierte Weise, wie ich es tun würde. Aber ganz viele Amerikaner wie Thomas Flight zum Beispiel, Drew Goddard, der auch ziemlich gut ist, die machen es halt vor der Kamera, weil es einfacher ist.
Und aber nächstes Jahr kommt ja wieder mehr von dir bestimmt. Jetzt, wo ihr wieder gesettelt seid, ihr habt Grund und Boden.
Ja, mein Studio ist schon aufgebaut, nur der Raum ist jetzt so hallig. Und der muss dann...
Sag's einfach, was ist der Gottmodus? Ist der Gottmodus in deinen Videos?
Vielleicht. Ich finde, du hast dich schon krass gewandelt, so in den 2 Jahren. Ich habe jetzt dieses Demolition Man Video gesehen und dachte, das ist nochmal ein Unterschied zu dem Rambo-Video. Und es ist nochmal ein großer Unterschied zu den Videos, die ich ganz am Anfang von dir gesehen hatte.
Diese Alien-Videos,
ja. Ja, zum Beispiel. Ne? Also du wirst selbstbewusster vor der Kamera, so wie du auch sprichst und auch wie du guckst. Ne? Das ist ja auch immer so, ne? Man kann ja dann so an der Kamera vorbeigucken, weil viele dann immer so diesen Check auf den Bildschirm machen, mm-hmm. wenn er da daneben steht. Das ist so eine ganz krasse YouTuber-Krankheit, die zum Beispiel eine Bibi's Beauty Palace hat bis zum Schluss. Die hatte nie so ein Mikro oben drauf, sondern hat, glaube ich, immer mit dem Handy-Mikro aufgenommen. Es klang immer alles zum Kotzen. Aber weil die auch immer so riesige Häuser dann zum Schluss hatten und es so hallig war. Und sie haben immer daneben geguckt. Auch Apo Red zum Beispiel guckt immer neben die Kamera. Und es ist so krass, wenn du 10 Jahre YouTuber bist und nicht begreifst, dass du in die Kameralinse gucken solltest. Und ich finde, so, das sind so Kleinigkeiten, die man dann so merkt. Und ich finde das bei dir richtig gut geworden mittlerweile.
Danke, das freut mich richtig.
Ja.
Hast du ein Lieblingsgenre? Das frage ich mich natürlich, wenn du Geschichte studierst. Kommt das dann irgendwo zusammen oder sagst du, oh nee, ich brauche jetzt keine historischen Schinken, bleib mir weg mit Ben-Hur und wie das alles heißt?
Also ich mag die natürlich auch sehr gerne, aber ich würde jetzt tatsächlich nicht sagen, dass das jetzt mein Lieblingsgenre ist. Ich glaube, mein Lieblingsgenre ist tatsächlich irgendwie Action tatsächlich, Thriller, Science Fiction eigentlich auch. Ja, und ich glaube, das Drama mag ich eigentlich auch ganz gerne, ja. Also so hin und wieder, ich finde immer so, die Mischung macht das eigentlich. Also ich mag eigentlich richtig viele Genres. Viele sagen ja auch immer irgendwie, weil ich eine Frau bin, dass ich halt nur Romcoms besprechen soll. Das finde ich auch immer sehr amüsant.
Ja, ja.
Oder dass ich den Barbie-Film besprechen soll. Es wird immer wirklich der Barbie-Film genannt. Das ist jedes Mal dasselbe.
Wie als Beleidigung oder was? Oder?
Ja, also mir wird wirklich die Fähigkeit abgesprochen, dass ich andere Genres besprechen kann. Ich soll halt immer nur Romcoms besprechen.
Weil dir die Erfahrung fehlt, als Söldner durch den Dschungel ganz viele andere Leute abzuballern.
Ja.
Ja, und das Männer das natürlich halt viel Männer besser. Nur Männer verstehen, wie es ist, am Strand von Omaha Beach zu liegen.
Oder ich habe auch ein Video zu Gladiator gemacht und da kam auch jemand, tut mir leid, aber nur ein Mann kann verstehen, was Gladiator für einen Mann bedeutet oder sowas.
Hä?
Ja.
Was?
Weiß ich nicht. Wo ich mir auch dachte, okay.
Was bedeutet Gladiator Männern? Also, weil ich sehe den genauso wie
Hallo,
alle anderen Filme.
Vater einer ermordeten Frau. Nee, eines ermordeten Todes.
Ja.
Mann einer ermordeten Frau. Und ich werde mich rächen. Also, ich glaube, wenn einer seine Familie bereit ist, mehr zu schützen als der Vater, in jeder Familie ist es wahrscheinlich die Mutter. Also um das mal ganz, weil das ist ja die Motivation von Maximus. Ne, die ist ja nun eindeutig diese Ungerechtigkeit. Da geht es ja nicht darum, dass ihm der Kaisertitel versprochen war, sondern einzig und allein, dass Commodus seine Frau und seinen Sohn ermordet.
Ja.
Naja, und ich glaube, das ist ein so universelles Motiv. Es ist ein Riesenschwachsinn, das zu behaupten.
Ja, aber sowas wird immer, also wirklich, es gibt so viele quatschige Kommentare, es ist so witzig. Und ich werde halt für mein Geschlecht diskriminiert, das ist jetzt ein hartes Wort, ne? Aber dafür oder halt für mein Alter. Es ist immer eins von den beiden Sachen.
Ja, ja. Aber deswegen finde ich das ja eigentlich ganz gut, dem so ein bisschen das Feuer rauszunehmen und zu sagen, naja, weil mir ja sowieso vorgeworfen wird, dass ich so die großen Klassiker nicht kenne, dann gucke ich halt die großen Klassiker.
Genau,
was
ja
gut ist. So. Und wenn du die dann auch noch gut findest, stößt du da manchmal auch so, weil so geht's ja selbst mir, wenn ich so älteres Zeug gucke, habe ich manchmal so das Gefühl, boah, war der damals besser oder ist der einfach schon immer öde gewesen und die Leute, weil es gibt so Filme, die gehen einfach heutzutage halt gar nicht mehr. Bist du dabei jetzt schon auf sowas gestoßen? So einen Alien gut zu finden, gelingt ja hier nicht jedem im Raum zum Beispiel.
Nee, ich glaube tatsächlich, das ist mir noch gar nicht so oft passiert. Ich überlege gerade irgendwie, was das denn sein könnte, aber
Forrest Gump. Total scheiße.
Den habe ich noch nicht gesehen.
Oh, krass. Braveheart schon gesehen?
Auch noch nicht
Aber
gesehen.
Aber eigentlich ist es toll zu sehen. Ich habe vorhin Melanie erzählt, wenn ich mit meiner Tochter, wenn die irgendwann größer wird, das erste Mal Filme sehe, wie gern würde ich daneben sitzen, wenn ich die Zeit hätte, wenn du das erste Mal Forrest Gump siehst, ne? Oder wenn meine Kleine das erste Mal König der Löwen sieht, die Schluchtszene so, ne? Also es gibt ja so Sachen, die gibt das nochmal so zu durchleben. Deswegen hast du ja da auch ein paar richtig tolle Sachen vor.
Ja, ich habe auch noch nicht Schindlers Liste gesehen und sowas. Also
ja.
Ich habe auch noch.
Das ist krass. Also das finde ich als Geschichtsstudentin dreifach krass.
Ich weiß.
Der Pianist auch nicht?
Nein.
Der Junge im gestreiften Pyjama?
Den haben wir in der Schule geguckt im Religionsunterricht.
Okay.
Die letzten Glühwürmchen, also so ein Ghibli-Film, den schiebe ich auch noch die ganze Zeit.
Das ist so der geht für viele als einer der traurigsten Filme.
Deswegen habe ich so Angst vor diesem Film.
Hast du Prinzessin Mononoke gesehen?
Ja.
Na gut.
Okay. Ja, krass, das ist auch mal ganz anders, aber an dem Punkt waren wir alle und ich glaube auch, man kann dieses Argument, glaube ich, dass man vielleicht sehr jung ist, um Filme zu verstehen, eben genau zum Abwerten verwenden, wie es sicherlich auch passiert. Auf der anderen Seite will ich aber auch sagen, ich glaube, dass in wirklich jeder Dekade seines Lebens und mit der Erfahrung die gleichen Themen anders sich anfühlen, wenn man sie sieht. Und richtig gute Filme sorgen auch dafür, dass bei den Figuren, wo du dich vielleicht in deinen 20ern verortest, du dich irgendwo auf einer anderen Seite 20 Jahre später wiederfindest und die andere Seite eher verstehen kannst, die du vorher gar nicht so richtig. Da war ich bei Sentimental Value jetzt quasi so ein bisschen fast manchmal zwischen den Stühlen und dachte dann so, ach, ich weiß gar nicht so richtig, wohin mit den Gefühlen bei dem Film. Aber wir reden ja gleich darüber.
Lass mal nochmal zurückkehren zu der YouTube-Sache, weil wenn du diesen Podcast hörst und denkst, das kann ich auch, was diese beiden Trottel da machen, vielleicht gibt es ja noch jemanden. Ich würde gerne mal von dir wissen, wie ist denn der Alltag oder was würdest du, wenn jetzt auf dich jemand zukommt und sagt, wie ist denn das eigentlich jetzt plötzlich Film-YouTuberin oder YouTuber zu sein? Wie hast du angefangen? Was ist dein Alltag? Und was musstest du an Investment, Kamera ja zum Beispiel?
Ja, die habe ich mir direkt gekauft, wo ich gerade so mit dem Gedanken gespielt habe und dann war so ein Angebot und dann dachte ich so, ja komm, kaufe ich die jetzt einfach. Okay, das war jetzt so sehr platt ausgedrückt. Ich kaufe mir jetzt einfach eine Kamera, aber ich habe mir jetzt auch nicht direkt so eine richtig teure gekauft, sondern eine für 500 Euro, so eine Sony. Dann habe ich mir so ein kleines Mikro gekauft, was man einfach so an die Kamera ransteckt. Und das war mein Setup. Und dann hatte ich noch ein Stativ übrig, was ich so für das Fotografieren benutzt habe.
Also so 600 Euro.
Ja, das ja, kommt eigentlich gut hin. Also das Mikro hat auch nur so 50 Euro gekostet. Und dann habe ich mich einfach davor gestellt. Ich glaube, meine allererste Filmkritik war zu The Creator, was damals rauskam. Mhm. Die war richtig grottig. Die habe ich nicht hochgeladen, weil die so schlecht war. Und dann war meine allererste Filmkritik wirklich.
Aber ganz kurz, bevor du zu dahin springst. Wie kommt man dann von so einem Moment, wo man denkt so, ah nee, das kann ich vielleicht doch nicht. Also du scheinst ja doch ganz klar der Überzeugung gewesen zu sein, irgendwie kann ich das auch. Wo kommt das her? Bist du so ein Mensch, der so positiv denkt? Und
eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich relativ negativ, würde ich sogar sagen.
Oh, willkommen im Team. Aber muss ich ja irgendwas dann rübergerettet haben?
Ich weiß, ich kann das gerade gar nicht sagen, was es war. Ich glaube irgendwie so ein bisschen der Gedanke, weil ich habe auch so viele Videos geguckt damals, so wie fängt man YouTube an? Und dann, was mir immer wieder so im Kopf stecken geblieben ist, ist so dieser Leitspruch, es ist okay, wenn du anfangs schlecht bist, du wirst mit der Zeit besser. Mhm. Also einfach, ich bin zwar auch sehr ein Perfektionist, aber ich habe einfach gesagt, okay, das ist jetzt erstmal vielleicht scheiße oder es ist nur so mittelgut, aber das heißt ja nicht, dass ich kein Potenzial habe, besser zu werden.
Das ist so mega. Ja. Kennst du den Spruch, der größte Feind von einem guten Plan ist der perfekte Plan?
Nee, den kenne ich gar nicht, aber der ist richtig gut.
Wenn du dem immer hinterher...
Robert Hofmann.
Wenn du dem, 2025. David trifft das auch so ein bisschen zu. Ne? Ja. Bei David hat auch sehr hohe Qualitätsansprüche, aber... Wenn du immer diesem absoluten, perfekten Bild hinterher rennst, fängst du nicht an.
Das ist so, ja.
Oder brichst in der Mitte ein und schmeißt Sachen wieder weg, die eigentlich schon zur Hälfte fertig sind. Das habe ich mir so früh ins Hirn gehämmert. Ja, es ist völlig okay, nach Höherem zu streben. Aber wenn das dich attackiert in deinem Tun, dann musst du aufpassen. Deswegen Glückwunsch, dass du da dann rangegangen bist und weitergemacht hast. Ja. Da musste ich kurz rein, entschuldigen.
Ja, keine Ahnung. Ich weiß, um echt zu sein, auch gar nicht, woher das so kam, aber... Irgendwie war da so eine Motivation da und irgendwie hat das dann funktioniert. Ja, ich kann es nicht erklären. Ja, ja.
So. Also es funktioniert. Bei mir waren so das am ersten Tag 35 Abonnenten und ich merkte so, oh.
Am also, ersten Tag?
Damals tatsächlich 35, am zweiten waren es 20, weiß ich noch. Und ich hatte irgendwie so eine, nee, 20 dazu.
Also 55. Ich
und dann waren es irgendwie so 100 innerhalb der ersten 4-5 Tage. Da war ich so, wow. Damals hatte YouTube noch Awards an der Seite, so wie du bist Platz 3 im Jemen oder so. Erinnerst du dich noch, wie YouTube damals aussah?
Im Jemen?
Ja, wusste ich auch nicht. Auf jeden Fall gab es dann irgendwo so einen Punkt, wo du sagst, oh hier, die ersten Abonnenten, wie ist das Gefühl oder die ersten Kommentare oder...
Ja, ich habe mein erstes Video war einfach ganz random zu Krieg der Bestatter. Ich glaube, den habt ihr auch sogar im Podcast irgendwie mal besprochen.
Ach, dieser Netflix-Film?
Der war von Prime.
Wer war denn der Hauptdarsteller?
Bestatter, stimmt.
Schwarz.
Wo der eine kauft, die große Kette kauft die kleine Kette auf.
Der von Django, der Schauspieler ist das.
Ach so, Jamie Foxx.
Nee. Ja, richtig. Doch
Jamie Foxx ist der spielt den Anwalt, ne?
Der spielt den Anwalt. Ja.
Genau, der ihn vertritt, diese kleine Bestatterkette. Ja.
So richtig willkürlich. So.
Ja, völlig willkürlich.
Und dann mein zweites Video war, glaube ich, mit welchen Animes man starten kann. Also so ein Starter-Guide zu Animes, welche irgendwie so anfängerfreundlich sind.
Ja.
Also
da merkt man noch.
Da merkt man noch so, da hatte ich auch noch so vor, richtig viel über Anime zu reden, was dann auch irgendwie verlaufen ist. Und dann mein drittes Video war zu The Marvels. Der kam ja damals raus. Den habe ich im Kino geguckt, ganz früh. Und da habe ich so eine richtige Rage-Review gemacht über den. Und da habe ich dann gemerkt, da kamen dann die Leute rein. Natürlich wurde ich dann auch beschimpft. Also das waren so die ersten Kommentare, wo ich beschimpft wurde. Aber die Leute fanden das irgendwie gut. Und das ist, glaube ich, auch so die allererste Rage-Review, die ich gemacht habe und die ich seitdem nie wieder gemacht habe, weil das eigentlich mir das gar nicht passt. Ich mag das eigentlich gar nicht so gerne, so richtig auf Filme draufzuhauen. Ich mag es eigentlich mehr, über Sachen zu reden, die ich halt richtig cool finde, so. Ja. Das hat einfach damals funktioniert und das war so die erste Welle. Dann hatte ich plötzlich 100 Abonnenten.
Cool, ja. Diese ersten 100 sind dann, glaube ich, so dieser Meilenstein, wo man dann denkt so, boah, ab hier geht's bestimmt nicht mehr.
Sagt der Typ, der uns gerade erzählt hat, wenn wir jetzt 10.000 Abos hat, ist am nächsten Tag.
Naja, ich hatte ja vorher auch, wir hatten ja vorher YouTube-Kanäle, das waren natürlich so Firmendinger. Mhm. So leicht kenne ich das auch noch, aber es war, ja, ist krass auf jeden Fall. Und dann, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube, diese Marvels-Nummer habe ich damals sogar gesehen. Und dadurch kannte ich dich irgendwie. Irgendwie wurde mir das vorgeschlagen.
Oh Gott, das war so ein schlechtes Video.
Bei dieser Q&A-Sache fiel mir dann, ja, Melanie, weil ich wollte damals mal ein Video machen, Film-YouTuber, die keiner kennt aus Deutschland. Einfach mal, weil es ja so eine große, so eine riesige Runde an Kanälen gibt, die, wir hatten vor 2 Wochen, hatten wir Sean David da. Der ist zwar in dieser Retro-Bubble einer der großen Namen, aber hat halt vergleichsweise wenig Abonnenten und Aufrufzahlen. Und dann gibt es so Cinemanuel, kenne ich, auch eher klein, mit Fancy Reviews habe ich mal so eine coole gemacht. Der macht so ein bisschen so Videos wie du, nur mit ein bisschen mehr Humor, glaube ich. Aber auch so viele Fakten in die Reviews reingemacht und auch so altes Zeug. Und die kennen ganz viele, glaube ich, gar nicht so. Und damals fing das ja auch an, dass es diese Grifter immer mehr kamen. Das war so diese, nach der Corona-Zeit, also die sich so an dem Stil vom Critical Drinker versucht haben. Die dann draufgehauen haben, Disney, Kathleen Kennedy. Und ich war dann so froh, wenn ich neue Kanäle entdeckt habe, die halt einfach, die haben dann Filmliebe ausgestrahlt und nicht dieses Hass-Ding.
Ja, das mag ich halt gar nicht.
Genau, und das hat man damals schon gemerkt. Das fand ich gut. Wo soll es denn hingehen?
Wie meinst du?
Wenn du dir mit dem Kanal was aussuchen dürftest. Du sagtest vorhin, finanziell sieht es noch nicht so gut aus. Okay. Möchtest du irgendwann mal davon leben, von YouTube? Möchtest du die größte Film-YouTuberin der Welt oder Deutschlands werden?
Ja, der Welt wird, glaube ich, schwierig. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich gerne. Gerade könnte ich mein Leben nicht damit finanzieren, auf keinen Fall. Ich glaube, wenn ich könnte, fände ich, wäre das ein richtig schöner Job. Vor allem, weil ich irgendwie für mich einfach nicht den guten Job finde. Also ich suche die ganze Zeit irgendwie so einen Traumjob und ich finde einfach keinen, der zu mir passt. Und dann dachte ich, vielleicht ist das irgendwie so und dieser Job, den ich die ganze Zeit irgendwie suche.
Und der schon machst.
Irgendwie ja schon
machst. Wie
mache,
wäre denn die Vorstellung, 10 Filme meinetwegen die Woche zu schauen, drüber zu reden und davon zu leben?
Ja, geil halt. Also klar, es ist anstrengend. Also das gerade zu dieser Frage mit dem Filmalltag. Es ist halt wirklich, das können sich Leute, glaube ich, nicht vorstellen, aber es ist halt wirklich so ein Vollzeitjob so.
Ja, gerade bei dir, du recherchierst ja dann auch nochmal viel.
Und ich schneide extrem viel. Also das dauert immer richtig lange.
Ja.
Und das sind dann ja auch immer so 20 bis 30 Minuten. Manchmal hatte ich sogar 40 Minuten Videos und das.
Da sitzt du mindestens einen Tag, eher 2, 3.
Nee,
ne?
Ich glaube, ja, wirklich. Also 2 könnte ich so durchballern. Und dann ist es wirklich von morgens bis abends. Und das ist, also, das ist so der Punkt, den ich tatsächlich nicht so gerne daran mag, weil ich merke, wenn ich so lange am Schnitt bin, das tut psychisch nicht so
gut.
Ja,
es geht mir genauso.
Ja.
Jedes Mal sage ich zu meiner Frau, wenn ich das nächste Mal so ein Video plane, kannst du mir bitte eine reinhauen und sagen, dass ich das nicht mehr machen soll. Und dann schimpfe ich beim nächsten wieder vor mich hin, gerade bei den Essays, weil ich da auch eben so ein Perfektionist bin.
Da versteht er manchmal nicht, weiß ich, wie es bei dir ist, weiß ich nicht. Der wird zum Beispiel schneidet, glaube ich, alles an seinem Laptop. Ist ja an seinem Laptop so. Und ich denke mir so, Digi, wenn du schon sich so reinhängen musst, ne? Und nun läuft ja auch seine YouTube-Karriere so gut, dass wenn er wollte, er könnte, dann mach dir doch einen richtig schönen Arbeitsplatz. Richtig schönen Stuhl, große Screens, schöne Kopfhörer, eine Tasse, dass du wenigstens, wenn du schon so viel Zeit da verbringst, weißt du, so ein bisschen leichtfüßiger, wenn ich mir aber vorstelle, wie er dann vor seinem Laptop da
dann ist so, warum machst du Stuhl?
Aber da muss irgendwie, weiß nicht, da muss so ein bisschen, das, wo du dich früher mit gegeißelt hast, so, was verstehe ich bis heute nicht, warum du es dir nicht ein bisschen schicker
machst. Habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen.
Okay,
ich
aber so richtig, weißt du, dein Tisch, wo du auch mal dann beim Stehen kurz arbeiten, schöne Lautsprecher, mal so richtig geil.
Ja, das passiert jetzt in der neuen Wohnung.
Okay,
ja.
du hast bis Valentinstag Zeit.
Versprochen. Okay, also Melanie, 12 Millionen Abonnenten, wenn wir uns in 2 Jahren wiedersehen.
Du schaffst das.
Du schaffst das. Ihr könnt Teil davon sein. Also wenn ihr wirklich mal, ja, auch mal eine andere Perspektive hören möchtet zu euren Lieblingsfilmen oder die es noch werden wollen, Melanie Kali.
Ja.
Kali ist eine Abkürzung.
Von meinem Nachnamen.
Für Californication. Ja. Okay.
Das war's. Sehr unkreativ eigentlich.
Nehmen wir dich jetzt mit quasi durch unseren Podcast und du bist die ganze Zeit dabei und redest rein.
Ich würde sagen, erstmal herzlich willkommen zu zwei Schwafel.
Und damit schalten wir rein in die Werbung. David, weißt du, was echt immer wieder auch bei den Leuten Schweißperlen auf die Stirn treibt?
Wärme, Hitze, Sport,
die Preise für
meine
Strom.
Meine Videos.
Für Strom oder auch für Gas. Ne? Gerade der Winter steht an, man will es warm zu Hause haben, man hat viele elektrische Geräte, man will ein bisschen zocken, man macht sich einen Ofen an für eine, weiß ich nicht, Tiefkühlpizza. Wie es auch immer ist, viele Leute haben den Grundversorger und es ist oft viel teurer, als wenn man regelmäßig den Stromanbieter wechseln würde. Aber sind wir mal ehrlich, das mache ich schon nicht. Wenn ich es nicht tue, machst du es erst recht nicht.
Es ist mir nicht einfach genug.
Ja, pass auf, Wechselpilot. Du musst die nur das merken, Wechselpilot.
Merk ich mir.
Du gehst auf deren Seite, da gibst du dann ein, wo wohnst du, also Postleitzahl, wie viel Verbrauch hast du und dann kriegst du gleich 3 Vorschläge von denen, nämlich den günstigsten Tarif, eine Öko-Alternative und die Expertenempfehlung und dann übernehmen die mit deinem bisherigen Stromanbieter jegliche Kommunikation und übernehmen den Wechsel und du fragst dich jetzt, ja gut, das ist ja nett und einfach, aber wie finanzieren die sich, oder?
Die wollen doch bestimmt Geld von mir.
Naja, durchschnittlich spart man so 360 Euro im Jahr und die nehmen sich 20% der Ersparnis und finanzieren sich dadurch und 80% bleiben bei dir. Und nach einem Jahr könnt ihr dir wieder 3 Angebote schicken oder du beauftragst die ganz automatisch für dich jedes Jahr einen Wechsel zu vollziehen. So einfach ist es und bleibt es. Und ihr bekommt von uns, falls ihr jetzt sagt, Wechselpilot, das müsst ihr unbedingt machen, einen Cashback von 20 Euro, nämlich mit dem Code Schwafel. Wirklich einfach. Schwafel. 20 Euro Cashback auf euren ersten Wechsel bei Wechselpilot. Vielen Dank für die Unterstützung und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast. Wie wär's? Wollen wir das machen heute so?
Ja,
ja.
Komm.
Dass sie kommt. Ey, du willst ja zu spät. Ich habe auch noch Sachen für euch mitgebracht, für euch beide.
Ah, du hast für uns beide?
Na, ich habe für euch so, ich bin über 2 Sachen gestoßen, wo ich dachte, na, das kann man sie doch mal fragen, ob sie da zusammenkommen oder nicht. Hat natürlich ein bisschen mit Geld zu tun, aber...
Okay. Okay.
Folgende Sache. Wir fangen als erstes mal an mit, ich bin drüber gestolpert, über die Frage, welcher Spider-Man-Darsteller hat mit seinen, in den Spider-Man-Filmen, in denen er vorkommt, oder Marvel-Filmen, in denen er vorkommt,
Tom Holland,
am meisten Geld verdient? Tom Holland, Andrew Garfield oder Tobey Maguire? Ja, und der redet gern viel. Musst du auch, kannst ruhig immer deine Gedanken auch äußern. Warte denn nicht, wenn ihr jetzt hier zusammen seid.
Wobei Tobey Maguire könnte einen Deal bei den bei 2 und 3 ausgehandelt haben, dass er an den Einnahmen beteiligt werden will.
Ich dachte jetzt irgendwie an Tom Holland, weil er ja auch noch in den ganzen Marvel-Projekten drin war. Ne?
Ich würde aber auch Tom Holland sagen, gerade weil der die modernen Gagen bekommt.
Ja, und dann noch sowas wie Infinity War, Endgame und so.
Also ihr sagt, wollt beide Tom Holland sagen?
Ja.
Soll ich jetzt das mal aufdröseln? Interessiert
drösel
euch das?
Mal,
also findet ihr die Frage interessant?
Ja.
Ich dachte so, wir hatten jetzt mal wirklich. Also Tom Holland hat für Civil War seinen ersten Auftritt $250.000 bekommen.
Ja.
Spider-Man, Civil War... was? Spider-Man Civil War? Nee, meint Spider-Man hier den ersten, meinen Sie wahrscheinlich.
Home Alone.
Ja, Homecoming.
Homecoming.
1,5 Millionen.
Das ist ja nichts.
Dann Infinity War 3 Millionen und Endgame 3 Millionen.
Krass.
Naja, du weißt ja, ne?
Und Far From Home, was
das
ist
das? Das hat ja fast alles, komm gleich, Robert Downey Jr. und so die Kohle bekommen. Vieles davon, also die ganzen kleineren Figuren kriegen ja nicht so viel bei Marvel. Far From Home 4 Millionen. Und No Way Home, also der so richtig die Kasse gemacht hat, 10 Millionen.
Okay.
Oh, nee, ja. Dann hat,
der
dann
kommt also auf 20 Millionen insgesamt.
Nee, die hat Dings alleine gemacht.
Andrew Garfield, erster Spider-Man, 500.000, zweiter Spider-Man, 1 Million und No Way Home, 1 Million. Der hat nur 2,5 Millionen für seine Spider-Man-Performance bekommen.
Oh nein.
Und das ist mein Lieblings-Spider-Man.
Oh nein.
Tobey Maguire. 4 Millionen für den ersten Spider-Man.
Und dann hat er eine Gewinnbeteiligung.
Dann hat er 17,5 Millionen bekommen, plus 5% Crossing.
Ja.
Der für Spider-Man 2 56,5 Millionen.
Ach,
ja, okay. Aber da waren wir auf dem richtigen
für
Fazit.
Für Teil 3 hat er 15 Millionen nur genommen, aber 7,5%. Das hat ihm 70 Millionen gebracht. Und dann hat er noch 1 Millionchen für No Way Home genommen. 131 Millionen. Also Tobey Maguire mehr als das 6,5-fache von Tom Holland.
Ja.
Falls euch jemand mal fragt, ich war überrascht und fand das ganz krass. So, und wollt ihr noch eine zweite Runde spielen mit mir?
Bitte.
Nennt mir Schauspielerinnen oder Schauspieler, die für eine Rolle, also für eine Figur, die sie auch mehrfach in einem Franchise gespielt haben, 100 Millionen oder mehr verdient haben in Film oder Serie?
Johnny Depp für Jack Sparrow.
Das ist richtig. Habt ihr einen?
100 Millionen?
100 Millionen oder mehr. Johnny Depp ist sogar 300 Millionen.
Keanu Reeves für Matrix.
Mhm, als Neo, richtig. Ich habe hier 12.
12 Leute.
Was ist mit Robert Downey Jr.?
Richtig.
So,
natürlich
genau.
Als Tony Stark Iron Man.
Tom Cruise für Mission Impossible.
Tom Cruise ist der Einzige, der für zwei Rollen über 100 Millionen jeweils verdient
okay,
hat.
Okay, dann Top Gun.
Maverick und Ethan Hunt. Also Maverick und Mission Impossible.
Was mit Leonardo DiCaprio?
Für eine durchgehende Rolle.
Ah ja, gut, der hat ja keine Franchise.
Ja. Wie ist es für eine Rolle?
Christian Bale für Batman?
Nein.
Nee, ne? Frauen.
Ah, Scarlett Johansson. Ja.
Tatsächlich steht sie, frage mich auch, weil sie hat ja diesen Gerichtsdeal auch gewonnen für Black Widow gegen Disney, aber gelistet habe ich sie in diesem speziellen Fall, ist quasi nicht mit aufgelistet.
Krass.
Eine Frau ist unter den 12.
Ich wollte gerade Anne Hathaway sagen, aber ich wüsste jetzt gar nicht für was.
Nee.
Welche Frau hat denn in einem großen Franchise?
Film oder Serie?
Film oder Serie.
Eine Frau sticht dann eigentlich immer raus.
Serie?
Ja.
Aber welche? Ach so, hier, die dieses Medienimperium auch sich hochgezogen hat?
Nee, das wäre Reese Witherspoon.
Reese Witherspoon?
Nee, kein Franchise.
Boah, welche Frau?
Die kriegt auch bis heute noch, jedes Jahr, glaube ich, 30, 40 Millionen Tantiemen an dieser Serie.
Das muss eine riesige Serie sein.
Aber nicht Roseanne Barr. Ach nee, Jennifer Aniston.
Richtig, ja. Jennifer Aniston für Friends.
Ja, okay.
Ah ja, gut, ja, klar.
Ich kann doch auflösen zu jedem Zeitpunkt. Also ihr wollt noch weiter
Möchtest du noch raten?
Mir fällt gerade auch keiner mehr ein.
Okay, wir haben noch Hugh Jackman als Wolverine.
Ja.
Harrison Ford als Indiana Jones. Wir haben Will Smith in Man in Black.
Stimmt, macht Sinn.
Charlie Sheen, Two and a Half Men.
Ja.
Jim Parsons als Cooper Sheldon in die Big Bang Theory.
Echt? Den hätte ich da nicht reingerechnet.
Vin Diesel, Dom Toretto.
Ja, gut. Mhm.
Johnny Depp hatteste und zuletzt als er selbst. Kommt er da auch noch drauf?
Dwayne Johnson?
Nee, der spielt ja nie sich selbst. Jemand, der als sich selbst...
Ryan Reynolds? Million,
nee, alt wirklich. Nicht, okay. Dass er wirklich seine Figur ist er.
Ich will gerade John Malkovich in Being Joy, aber es ist ja kein Franchise.
Jerry Seinfeld.
Ah,
okay.
Jerry Seinfeld.
Okay.
So, das waren meine kleinen beiden Ratespiele für euch, die ich diese Woche...
Dann brauchen wir ja kein Quiz mehr. Ich stelle jetzt trotzdem hier mal eine Frage an euch.
Okay.
Die Deutsche Filmakademie mit Sitz in Berlin vergibt jährlich einen europäischen Preis, ähnlich den Oscars. Wie heißt dieser Preis? A. Bambi, B. Lola, C. Leopard.
Lola, Entschuldigung, Lola.
Okay.
Es ist die Lola.
Das ist der Deutsche Filmpreis.
Ja, sehr gut.
Ich war
gut.
Bei dem Nachwuchspreis 3 Jahre Jury davon.
Oh. Welcher deutsche Regisseur ist für seine modernen bayerischen Heimatfilme bekannt? A. Christian Petzold, B. Detlef Buck, C. Markus H. Rosenmüller.
Da stehe ich, habe keine Ahnung von deutschen Regisseuren.
Also Detlef Buck kommt aus dem Norden, aber hat in Berlin studiert. Was war das Erste?
Christian Petzold.
Wer macht denn, ist denn eine komische Eberhofer-Reihe? Von wem ist die?
Nicht von Christian Petzold.
Aber der Rosenmüller kommt aus Süddeutschland, dachte ich. Ich würde auf den
klingt
tippen.
Klingt so. Ja? Markus H. Rosenmüller, selbst aus einem kleinen bayerischen Dorf stammend, dreht überwiegend Dialektfilme. Sein wohl bekanntester Streifen ist Wer früher stirbt, ist länger tot von 2006. So.
Hast du noch eine?
Ja. Warte, hier ist noch. Wer spielt den Triebtäter Hans Beckert in Fritz Langs Klassiker M? Eine Stadt sucht einen Mörder. Melanie, kannst du dir auf die Liste schreiben? Robert, du dir auch. A. Emil Jannings. B. Erich von Stroheim. C. Peter Lorre.
Na, zweitens.
Nein. Du darfst noch.
C.
Ja, Peter Lorre, sehr gut. Melanie hat die Retro-Kritikin sehr gut. Alles klar. Haben wir das. Das spielen wir nächstes Mal ein bisschen länger.
Melanie, du hast gefragt, was die Woche im Kino kommt oder auf den Stream-Plattformen?
Richtig, das will ich nämlich unbedingt wissen.
Was genau willst du wissen?
Was im Kino kommt und was auf den Streamern kommt.
Okay, diese Woche haben wir Sentimental Value, ein großer Oscar-Kandidat und Gewinner des großen Preises der Jury in Cannes dieses Jahr.
Ja.
Dann haben wir Five Nights at Freddy's 2, worüber wir heute nicht sprechen können, weil wir den zu dritt im Anschluss gucken gehen.
Mhm.
Dann haben wir...
Schade.
Bestätigst du jetzt, dass das wirklich stimmt, was ich sage? Oder wenn du danach...
ich will auch mal Teil des Podcasts sein.
Dann haben wir, dann haben wir den neuesten Stromberg-Film, der inzwischen zweite, den habe ich eben gesehen, bevor wir zusammengekommen sind. Ist gar nicht
Hast
so.
Du den, ich wusste gar nicht, dass es den ersten gab.
Ja, 2014 gab es schon mal einen.
Hast du den gesehen?
Mm-mm.
Nee.
Es ist gar nicht so einfach. Ich habe ihn jetzt geguckt, nehme mir die halbe Filmstarts-Redaktion, die haben sich totgelacht in der ersten Hälfte. Also wirklich nonstop gefühlt gelacht. Sebastian und Co., du kennst sie. Du
weißt, ja, sie gerade Sebastian. Du weißt, Sebastian hat beim Minecraft-Film sich so beömmelt dieses Jahr und wir saßen in der Reihe dahinter und ich weiß nicht, was das war.
Die Idee ist halt, dass alle wieder zusammenkommen aus dem Büro in einer Fernsehshow, um nochmal Stromberg zu zelebrieren. Und alle Figuren haben sich halt so ein bisschen weiterentwickelt. Der eine, der immer gemobbt wurde, wie Bernie, hat inzwischen ein Buch geschrieben gegen Mobbing und versucht sich da einzusetzen. Und du erkennst alle Figuren so ein bisschen wieder und auch Bernd Stromberg taucht auf, aber vor dem Studio beispielsweise ein Haufen Lookalikes like er, die quasi sich so benehmen wie Stromberg, weil sie riesen Fans sind, aber daneben auch Protestanten, die quasi sagen, nieder mit der Glatze, Scheiße und so weiter. Und damit wird er quasi mit seinem Verhalten von vor 10 Jahren konfrontiert, wo er heute sagt, ja, geht eigentlich nicht, aber irgendwie kann er das auch nicht abstreifen. Und das versucht er in dem Film auf seinen Fremdscham-Humor, holt er eigentlich sein Publikum ab. In der ersten Hälfte, genauso wie man das von einem Stromberg-Film erwartet, versucht das aber ein bisschen in die Moderne einzuordnen, ohne dabei seinen Biss zu verlieren. Man muss darüber auch lachen wollen. In der zweiten Hälfte wird er dann aber eine krass tragische Figur, die halt Social Media komplett preisgegeben wird und zu so einem kleinen Online-Phänomen wird, was aber irgendwann, wo er auch selbst begreift, was für eine arme Wurst er ist. Und dann geht der Film auch Richtung suizidale Gedanken und bekommt dann einen ziemlich düsteren Ton. Macht dann aber am Ende so einen Rundumschlag Richtung Friede, Freude, Eierkuchen. Also ganz komisch hinten raus. Vor allem, weil der Film es nicht schafft, so eine Gen-Z-Figur zu erzählen. Weil du hast die ganze Zeit so einen Neuen, der mit Handy rumrennt, sein Instagram-Account explodiert, der alles filmt. Aber es ist so dieses ständige völlig drüber sein, so dieses Plastik, dieses komplett Unechte. Und die neuen Elemente sind Störfaktoren und daran wird sich die eigentliche Zielgruppe stören, während der Versuch, es in die Moderne zu hieven, in der ersten Hälfte des Films scheitert. Also ich fand den komplexer, als ich dachte, aber deswegen noch lange nicht befriedigend.
Ah ja.
Kann man damit leben? Ich glaube schon, oder?
Ja. Also das klingt irgendwie wie so eine ältere Person, die jetzt halt so cool auf Gen Z halt machen will.
Nee, das nicht.
Das nicht?
Das
weil
ist
daran
so,
dachte ich gerade direkt.
Das Markenzeichen
irgendwie
von Stromberg ist ja auch immer, dass es so fremdschämend ist. Das ist jemand, der begriffen hat, dass die Sachen, die er früher gesagt hat, nicht mehr funktionieren, weswegen er sie anders formuliert, aber es wird nicht besser dadurch. Es bleibt trotzdem echt schwierig zu schlucken, was dann dabei rauskommt. Kennst du das Gefühl, wenn jemand versucht, sich für was zu entschuldigen, aber gar nicht begriffen hat, was das Problem war und deswegen die Entschuldigungen auch so ins Leere laufen? So fühlt sich Stromberg an, aber eben gewollt. Und dann ist er genau dafür eigentlich auch gut geschrieben. Ist ein bisschen, also der ist sehr viel anders, als ich dachte. Er ist nicht nur so, ah ja, kennen wir schon, nur aufgewärmt. Er versucht es anders anzupacken. Das gelingt dem punktuell, aber eben nicht in den wichtigsten Momenten. Kriege ich nicht so einfach hier alleine für euch dargeboten, aber ich glaube auch nicht, dass es überhaupt was sein wird, was ihr sehen werdet.
Ich habe ihn mir, ich wäre heute mitgekommen, wenn ich Zeit gehabt hätte, aber ich hätte dann da gesessen und hätte vermutlich nicht gelacht, weil die Serie, das geht bei mir hier rein und da raus, da kann ich nichts mit anfangen, überhaupt nicht mein Humor.
Ich habe auch The Office tatsächlich nicht gesehen.
Ich auch nicht, das ist nicht so meins.
Wir haben die Woche im Kino noch Jetzt wohin, meine Reise mit Robert Habeck, Dokumentation über ihn im Wahlkampf 2025, finde ich nicht uninteressant, jetzt wo die CDU seine damals abgekanzelten Ideen gerade aufwärmt und versucht umzusetzen Stück für Stück. Dann haben wir noch Eternity. Den habe ich nicht gesehen und weiß jetzt auch gerade, wo ich ihn erwähne, nicht mehr, worauf es geht.
Ist eine Rom-Com und Bea hatte mir gestern erzählt.
Ach, das war das, sie stirbt und muss sich im Himmel überlegen, ob sie auf ihren Freund wartet.
Ja.
Oder die Liebschaft, die vor Jahrzehnten schon gestorben ist, zufällig die auf sie gewartet hat, für wen sie sich entscheidet, genau, weil sie hat 7 Tage Bedenkzeit, glaube ich.
Und Bea meinte, der ist super. Da hat sie sogar ein eigenes Video gemacht auf Moviepilot, wo ich gleich meinte, na, das wird ja ein Klickgarant werden. Aber auf der anderen Seite spricht sie über einen Film, den sie sehr mochte und der wohl, was Romcoms angeht, mal Dinge auch anders anfasst. Also der, wenn Romcom, dann so, sagte sie. Deswegen, ich fand das jetzt auch nicht uninteressant.
Ist ja auch ein cleveres Szenario. Angenommen, du hast irgendwie einen Partner und du bist jetzt in deinen 20er oder 30er und jetzt stirbt, also so hochdramatisch das ist, dein Partner. Und du hast keine Ahnung, was ist. Und du schaffst es im Leben, doch mal glücklich zu werden. Ja, ja. Sogar Kinder zu kriegen. Jetzt stirbst du aber in einem Unfall. Ja. Und dann stehst du im Himmel. Dann steht dann die Person von vor 10, 20 Jahren und sagt so, hey, endlich sehen wir uns. Und du so, meine Kinder und mein Mann oder mein Kind und meine Frau sind aber noch auf der, also.
Ja, ja.
Und du hast 7 Tage Zeit, dich zu entscheiden zwischen diesen beiden Ideen.
So wird's mir auch mal
gehen. Finde ich nicht unclever.
Wenn ich hochkomme und auf meinen Podcast-Partner warte und dann aber nicht weiß, warte ich auf Melanie,
kannst du dich ersetzt hat. Kannst du Folgendes mal für mich sagen? Sag mal, lieber David, kauf dir einen. So, kannst du das jetzt beenden, David?
Kauf dir einen eigenen
Fahrradhelm, Mann. Ach so, kauf dir einen Fahrradhelm.
Ein Fahrradhelm.
So ist seit 2 Jahren zu ihm zu sagen, weißt du, der stürzt. Schon beim einfachen Gehen in einem Park stürzt er und bricht sich einen Arm, weißt du? Stimmt. Eigentlich braucht er einen Alltagshelm.
Nee, diesen Ball, diese Bälle, die es so gibt, mit der du so einen,
den läufst du rum.
Den so runterrollen kannst. ja, okay. Was gibt's im Streaming?
Im Streaming, diese Woche am Montag ist schon Troll 2 gestartet, die Fortsetzung vom norwegischen Troll. Was für ein Müll.
Müll?
Größter Müll. Okay. Ich habe mich heute schon richtig ausgelacht. Ich habe sogar fucking Kaffeebecher gesagt in meiner Review und Gina musste das Wort fucking bei mir rausbiepsen wegen Werbefreundlichkeit. Ja, also da müsst ihr euch mal vorstellen, im ersten Teil hat ein Troll halt Norwegen zerlegt.
Ja.
Im zweiten Teil wird dir erzählt, ja, der heilige Olaf hat früher die Trolle vertrieben, als Norwegen christianisiert wurde, bla bla bla. So, die Hauptfigur heißt Nora und die wird zu so einem geheimen Stützpunkt gebracht, wo man seit Jahrzehnten nie gesagt hat, im Zweiten Weltkrieg sollten hier angeblich Raketen gebaut werden und das war aber gar nicht so. Da war nämlich ein Troll, den nennen sie den Megatroll. Der ruht da seit 100 Jahren und nie ist irgendwas passiert, aber die haben UV-Lampen um ihn rumgebaut, dass falls er erwacht, sie ihn sofort eliminieren können, wenn er böse ist, wo ich mich frage, was haben die vor dem ersten Film gemacht? Da haben sie das rausgefunden mit dem UV-Licht. Aber gut, unabhängig davon, diese Nora lassen sie so einfach an den Troll ran, an so einen 20 Stockwerke hohen Fahrstuhl. Die lehnt sich an ihn an, weckt ihn auf und ich denke mir, warum macht sie so einen Scheiß? Weil dieser Troll geht los, zerlegt dann das ganze Land.
Wow.
Aber so eine Wissenschaftlerin, die noch davor ist, an einem Mischpult, stell dir vor, du bist an einem Mischpult, wo alle technischen Sachen sind, um diesen Troll zu kontrollieren und stellst da überhaupt einen Kaffee hin, ja? Sodass so jemand anders den Kaffee umschütten kann mit Absicht, damit das dann alles kaputt geht. Es ist so blöd. Wirklich, das sind 2 Frauenrollen, die innerhalb von einer Minute den ganzen Schwachsinn verzapfen, warum dieser Film erst funktioniert und dann rennt ein Troll los. Ja, das war's. Also es ist so ein Mist.
Aber das ist kein Animationsfilm.
Nein,
es
ist ein richtiger Film. Das Schönste sind die norwegischen Landschaften.
Ja, die sind immer schön.
Ich. So, ich bin 2 Punkte von mir bekommen.
Oh,
Troll 2. Dann haben wir ab heute, wo wir aufnehmen, Sean Combs, The Reckoning. Ich glaube, das ist die 50 Cent Doku über P. Diddy.
Ja, ist es die?
Ich glaube, oder? Oder sind das verschiedene Dinge?
Ich glaube, das ist die.
Ah, gefühlt kommt jede Woche eine neue Doku raus.
Sean Combs. Und dann haben wir noch für alle, die jetzt in Weihnachtsstimmung kommen wollen, bei Prime Video, Oh, What Fun. Oh, what fun it is to ride mit gar nicht uninteressanter Besetzung. Mit nämlich, wenn es jetzt hier, warum steht denn das hier nicht sofort bei Prime Video? Mit Michelle Pfeiffer, die findest du ganz klasse.
Michelle.
Ja. Felicity Jones, Chloe Grace Moritz, also wirklich 3 Generationen und ist so
ja, aber so, es ist auch so schlimm für alle anderen, die was können, da dann Chloe Grace Moritz daneben zu stellen. So, wie fühlt sich dann wohl Michelle Pfeiffer? Okay.
Ist so eine typische Familienzusammenkunftsgeschichte und dann geht's Chaos los. Und The Abandoned startet noch auf Netflix. Wollte ich gerade, als du reinkamst, nochmal gucken, was das war. Ha, jetzt vergessen.
Ist nicht so schlimm, habe ich noch nie von gehört.
Ich auch nicht.
Muss dann ja wohl nicht so
ja,
gut sein.
Ja, das ist ja dann immer so, dass wir dann in der Woche erst merken, oh, das ist ja jetzt voll das Ding.
Habt ihr beide schon Stranger Things? Ach nee, wir wollen erstmal zu den News kommen. Wir haben keinen Trailer für euch. Oder hast du einen gesehen in letzter Zeit, wo du sagst,
ich gucke eigentlich auch gar nicht so gerne Trailer.
Hast du eine große News? Obwohl, mir fehlen die News ein. Die First Lady, Ivanka?
Melania. Ivanka ist seine Ex-Frau gewesen.
Ach so, siehst du. Schön. Macht jetzt irgendwie ein Filmstudio auf. Hat das mitbekommen?
Es kommt eine Doku über sie. Eine Doku, die von Brett Ratner gedreht wurde. Erinnert ihr euch noch an diesen
Regisseur? Ja, der Grabscher.
Einer der Grabscher, genau.
Der Patrice mal aus dem Club schmeißen wollte.
War das so?
Ich glaube, ab 10 Jahre später kann man was erzählen.
Erzähl.
Ich bin ja auch die Woche bei Patrice in der Fernsehsendung. Ich erzähle das jetzt. Patrice hat für meinen Kanal lange Zeit ja Interviews gemacht und damals hat doch Dwayne Johnson im Brett Ratner Film gedreht, die Neuauflage von Hercules.
Genau.
Und Patrice, ich mag ihn gern. Es kann aber auch immer zu speziellen Situationen
wie
kommen.
Wie mit M. Bachamala.
Und das ist nochmal eine andere Geschichte. Sitzt mit Brett Ratner im Interview und er fragt ihn, warum ist denn der Trailer so scheiße geschnitten? Und Brett Ratner hatte den halt gemacht und geschnitten.
Ach, hat den selber geschnitten?
Ja.
Und Brett Ratner war so richtig sauer. Und abends nach Hercules war nach der Premiere eine Aftershow im Felix, damals noch angesagter Club in Berlin, weiß ich, wie es heute ist. Und Brett Ratner hat von oben wohl auf Patrice gezeigt und gesagt, ihn will er hier nicht sehen, er muss raus, er muss gehen. Ja, das ist mein Patrice. Aber am Ende sollte er sich in der Geschichte auf der richtigen Seite wiederfinden.
Exakt. Brett Ratner hatte dann, ja, so Grabsches, Sexismus-Skandal, irgendwas war
ja,
da,
ne? Ja, der hatte doch hier auch so der Zeit von Shia LaBeouf und so, ne?
Ja, ist glaube ich, MeToo, den hat's miterwischt, wie Bryan Singer zum Beispiel
das
auch.
Das klingt so, als wäre es eine Grippe.
War ja so für Rush, ja, vielleicht.
Nee,
das ist ansteckend.
Nein.
Boah, ich war zu lange in der Nähe der Grabscher.
Okay, Brett Ratner.
Ja, der macht die, was eine tolle Kombination ist, finde ich. Also Brad Ratner, der selbst schon so eine schwierige Persönlichkeit ist, macht eine Doku, die natürlich auf gar keinen Fall eine echte Doku, weil, also ich würde ja gerne mal hören, was die so zu erzählen hat, aber du verstehst sie ja auch kaum. Die lebt ja jetzt schon wie lange in den USA und die kriegt ja keinen geraden Satz raus, finde ich bei der total spannend.
Aber das gilt für den Mann ja auch.
Das ist wahr, aber der...
Ich glaube, ich habe die noch nie sprechen gehört.
Also musst du mal versuchen, also wenn du irgendwo mal siehst, dass sie einen Satz versucht, das es ist ganz, ganz gebrochen.
Ich glaube, die könnte eigentlich total die interessanten Sachen erzählen, aber die wird die halt niemals erzählen können.
Eben,
so, ne?
Genau. Und vor allen Dingen Brad Ratner ist, glaube ich, auch ein Trump-Fanboy. Also das ja, ist gut. Aber interessant.
Aber ich glaube, die machen wie das Studio, ist irgendwie so Muse Entertainment oder irgendwas, ja. Habe ich die Tage aufgenommen. Genauso wie Donald Trump wünscht sich Rush Hour 4 und jetzt wird der Film auch wirklich deswegen produziert.
Ja.
Ob das also, irgendwie zusammenfällt, ging auch rum.
Er könnte ihn doch auch zu einem Ambassador machen. Dieses Ambassador-Programm von Donald Trump, hattest du das mitbekommen?
Ja, das ist doch hier Mel Gibson, Sylvester Stallone.
Genau, Gibson. John Voight und Sylvester Stallone. Aber man hat nie wieder davon gehört, ne? Auch die Tariffs, die auf Filme ursprünglich kommen sollten, hat er ja nochmal angekündigt vor ein paar Monaten. Ist auch nichts mehr passiert. Also der Trump, der hält nicht sein Wort. Aber die Melania-Doku soll im Januar kommen. Bin sehr gespannt, was das wird. Habt ihr mitbekommen, dass Zootopia mal wieder alle Rekorde gebrochen hat? Hm. Viert erfolgreichster Kinostart jemals.
Also er hat den Rekord gebrochen, den viertbesten Start zu machen.
Ja, aber also ich glaube, er ist der erfolgreichste weltweite Animationsstart, wenn man Avatar als Animationsfilm rausrechnet.
Du hast die Tage ja so viel Zeit. Hast du den denn schon geguckt inzwischen?
Ich wollte ihn gucken am Sonntag und dann hat sich meine Frau entschieden, wir gehen doch lieber in Nouvelle Vague von Richard Linklater, was leider eine schlechte...
Mit Kind?
Nee,
ach so,
das Kind hatte den schon gesehen. Nee, und dann habe ich den geguckt, was leider nicht so eine gute Idee war. Weil Zoomania hätte ich, glaube ich, mehr Spaß mit gehabt. Hast du ihn auch schon gesehen? Mochtest du den?
Ja.
Ja?
Ja.
Mehr oder weniger als den ersten?
Auf jeden Fall weniger. Aber ich finde, da ist jetzt keine allzu große Spanne zwischen.
Die Themen sind einfach anders gesetzt, finde ich.
Ich mag das irgendwie total gerne, weil wir haben irgendwie einmal so diese großen Themen, so rund um Zoomania, aber dann auch so diese kleinen, so zwischenmenschlichen Konflikte. So zwischen den beiden, also Judy und Nick, dass die dann jetzt auch so ein bisschen lernen müssen, so richtig miteinander zu kommunizieren oder auch so die Schwächen und Stärken des anderen so anzuerkennen. Also das mochte ich eigentlich richtig gerne.
Guckst du dann eigentlich Englisch oder Deutsch?
Ich gucke eigentlich lieber immer gerne Englisch. Deswegen finde ich das bei Pressevorführungen immer richtig geil, dass das immer im OV ist.
Voll gut.
Ja.
Für heute haben wir vielleicht Pech, oder?
Weiß ich nicht.
Ich auch nicht.
Ich fand den auch wirklich schön, aber halt schwächer als den ersten. Aber so eine bunte, tolle Welt.
Ja.
Der hat jetzt 570 Millionen Dollar weltweit eingespielt.
Dann am Startwochenende.
Der wird eine Million knacken, auf jeden Fall.
Könnte der erfolgreichste Film des Jahres sein.
Nesha. Nesha 2.
Stimmt, stimmt.
Nesha 2 hat fast 2 Milliarden.
Ja, ja, nee, stimmt.
Also Zoomania 2 ist auf jeden Fall super erfolgreich. Wir applaudieren. Ich finde es tatsächlich ja immer gut. Es ist ein schöner Win, wenn Filme auch mal überraschen, weil ich hätte nicht gedacht, dass, wann war der letzte? 6 Jahre?
Oh. 9 Jahre.
9 Jahre?
9 Jahre?
Nein. Zoomania?
Kann man nicht irgendwie 2016?
Genau, da ist nämlich
Was ist denn 2016 zu heute? Man meinte selber mal rechnen.
Ja. Okay. Sind das 9 Jahre? Nein.
Ja, 2016. Sogar 9,5 Jahre. 3. März 2016.
Weil ich hätte nicht gedacht, dass, aber bei den Disney.
Warte mal ganz kurz. Da warst du 14.
Ja.
Mal, wie krass das klingt.
Ja.
Für dich muss doch sowas wie alles steht Kopf. Mhm. Oh, das kommt ja zu einer besonderen Zeit in deinem Leben.
Ja, ich finde das so krass, weil so viele Leute haten ja eigentlich so ein bisschen die neuen Disney-Filme.
Nee, die haben sich so viel Pixar-Expertise reingeholt, finde ich.
Ja, aber ich finde zum Beispiel Alles steht Kopf oder Zoomania oder jetzt auch Vaiana oder Rapunzel, das war so richtig mein Ding dabei.
Wobei das Pixar ist, Alles steht Kopf.
Genau, ja, aber jetzt so Rapunzel oder auch die Eiskönigin mochte ich auch noch ganz gerne, aber ich weiß nicht, ich mag die eigentlich meistens.
Aber hast du sowas wie Der wilde Roboter und Raus aus dem Teich geguckt? Den mochte ich total.
Ja, den habe ich auch, den habe ich mit meiner Nichte zusammen geguckt.
Ja.
Beide habe ich zusammen mit meiner Nichte lustigerweise geguckt.
Da ist David auch offener geworden im Laufe der Podcast-Jahre. Der ist zu einem Animationsgrummel, zu einem Animationsschlummel geworden.
Ja, wobei ich sagen muss, bei mir hängt das viel damit zusammen, ob der Trailer mich catcht. Hm. Also in den seltensten Fällen hast du so einen Trailer wie bei The Bad Guys zum Beispiel. Da mochte ich den ersten nur so mittel und der Trailer war voll gut. Aber du siehst es manchmal, wie zum Beispiel, wo ich dann neulich im Kino saß und den Schlümpfe-Film, den Trailer gesehen habe. Da dachte ich, die sind schon so schlecht geschnitten. Da passiert nichts, die sind uninspiriert.
Oder das war Brad Ratner.
Oh, das kann sein, dass Brad Ratner jetzt Trailer schneidet, während er eine Melania-Doku macht. Ja, das finde ich cool. So, haben wir das geklärt.
David hatte schon angefangen zu fragen, bis er dann ihm einfiel, haben wir denn News, ob wir Stranger Things denn gesehen hätten.
Ja.
Jetzt kommst du.
Ja.
Begeistert?
Ja.
Weil ich habe jetzt irgendwie von so vielen gehört, so irgendwie.
Was? Die vierte Folge ist die höchst bewertetste von allen überhaupt, von allen Staffeln.
Nee, ich hatte im Vorfeld, meinte, wer war denn das? Bea oder Eve oder Sebastian meinte, ja, es ist immer die erste Folge und danach stürzt es total ab. Aber ich habe nicht gehört, wie das jetzt bei dieser Staffel ist.
Voll der Schmu.
Schmu?
Immer die erste Folge und dann stürzt ab. Das sehe ich gar nicht so. Ist, ich finde eigentlich sogar die ersten Folgen bei Stranger Things sind eigentlich eher immer so ein bisschen, Und dann so gegen Ende wird es immer richtig, richtig krass. Also auch so Mid-Season-Finale, jetzt zum Beispiel bei Staffel 4. Was war es, die vierte Folge, glaube ich?
Na, alles mit Max passiert ja auch nicht im Finale, sondern
genau,
davor.
Genau, ich glaube,
ne?
Das war die vierte Folge. Die heißt, glaube ich, Lieber Billy.
Ja.
Und ich glaube, das war das Mid-Season-Finale von Staffel 4. Und ich finde, das ist eine
der... Das eigentliche Finale war Eddie oder war Eddie in der 3?
Ja, Eddie war auch 4, ja.
Auch 4, ne?
Und ich finde, das ist einer der besten Folgen von ganz Stranger Things, diese eine Szene mit Max. Das
die habe
so
ich,
krass.
Während ich die Review zur neuen Folge geschrieben habe, mir angemacht komplett.
Oh, krass.
Ey, Kate Bush hoch und runter.
Das ist
krass. Krieg jedes Mal Gänsehaut. Ich finde auch diese Line so geil.
Ja.
If I could make a deal with God. Ist einfach total geil. Und Swap Our Places. Ich finde das total cool.
Oh, jetzt auch, wie das wieder in der neuen Staffel auch eingebaut wird. Das ist so.
Ja, vor allem.
Bevor ihr hier schwelgt, denkt bitte daran, ich habe nichts gesehen.
Ja, du wirst aber auch nichts sehen.
Oh ja, aber es gibt auch Zuhörer oder Zuhörerinnen, bei denen es ähnlich ist. Holt mich mal ab, was ist los?
Also, das Schöne ist tatsächlich, finde ich, in der ersten Episode kommen wir an ein Szenario an, wo du sogar, wenn du wolltest, neu einsteigen könntest.
Mhm.
Weil wir sind in Hawkins. Hawkins als Ort wird aber wie so ein bisschen resettet, als dass wir wissen, am Ende der vierten Staffel ist, ich finde es eigentlich fair, nach 3 Jahren Ende zu sagen, aus welcher Situation wir kommen, oder?
Ja.
Am Ende der vierten Staffel gibt es quasi,
Melanie,
gibt es ein Ereignis, was dazu führt, dass der Boden von Hawkins aufgerissen ist.
Mhm.
Ja, wie so ein Blick in die Hölle. Und nun ist das alles aber mit metallischen Rieseneisenplatten wieder zugeschweißt und rund um Hawkins ist ein großer militärischer Bannenkreis.
Mhm.
Und in diesem Kreis leben aber alle eigentlich ihren Alltag. Ne, und sagen auch so ein bisschen, ist eigentlich ganz nett, wir haben immer gerade das medizinische Kontrollen, weil wer weiß schon von diesem Zeug, was wir mal in dem einen früher eingeatmet haben, was nicht so gesund wirkte, ob wir irgendwas haben. Und so hast du dieses Szenario in Hawkins, um Hawkins, parallel in einer Welt, gibt es anscheinend immer noch Wagner, es gibt dieses Reich. Was möchte er oder es eigentlich genau? Das Militär will es aber auch herausfinden, weil ja immer beim Militär die Frage im Raum steht, kann man das irgendwie weaponizen? Kann man das irgendwie nutzen? Und halt unsere Figuren. Und das Besondere ist ja immer an Stranger Things, du hast diese kindlichen Charaktere in dem 80er-Setting und die erwachsenen Pendants, ne, was du sonst ja eigentlich nicht hast, groß und klein. Ne? Das finde ich so gut als Ausgangssituation.
Auch noch so eine Zwischenstufe mit Teenagern auch.
Na, inzwischen, ne? Mhm. Inzwischen.
Ja, aber auch damals mit Nancy, Jonathan und Steve.
Stimmt.
Eigentlich auch, ja. Also du hast quasi wirklich 3 Generationen abgebildet und jeder kann sich da quasi sowas rauspicken. Ich zum Beispiel habe mir dann so ein bisschen, weil ich das damals so in dem Alter geguckt habe, habe mir dann so Nancy, Jonathan, Steve, das war dann mehr so meine Altersgruppe.
Mhm.
Okay, ich weiß nicht, die ist eigentlich ab 16, deshalb weiß ich nicht, wie junge Leute da zugucken, ne? Aber auch so die Erwachsenen sind eigentlich auch, ja, wenn man halt ein bisschen erwachsen ist, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber vielleicht nimmt ihr euch dann eher den Bezugspunkt.
Meine Frau hat ja eigentlich totale Angst vor Horror,
ja.
Aber jetzt, nachdem sie den Horror ihrer Geburt erlebt hatte, sagt sie, jetzt kann sie Horrorfilme gucken tatsächlich und jetzt guckt sie Stranger Things. Guckt sie jetzt und ist jetzt in der zweiten Staffel und auch mein geschätzter Nachbar und Freund André guckt jetzt und hat jetzt in 3 Tagen die ersten 1,5 Staffeln durchgesuchtet und sagt, das ist ja total geil. Und da merke ich auch, dass vorher so, war ja so, glaube ich, so abgeschreckt davon, ist das eher so eine Kinderserie, aber nicht. Nee, das fühlt sich ja eigentlich am ehesten total nach Stephen King an.
Ja,
Stranger Things fühlt sich komplett nach Stephen King an.
Ist ja auch
King
richtig
an.
Stark von Stephen King inspiriert auch.
Und was jetzt aber weiter von den vielen Folgen erwartet ist, du hast jetzt nach dieser endlosen Reise mit Upside Down, was ist dieses Reich? Gerade am Ende der vierten Staffel wird so der große Plan quasi aufgezeigt. Und da baut die Serie einen großen Bogen ganz zum Anfang der ersten Staffel auf.
Hm.
Und damit bereitet es sein großes Finale vor. Und du hier merkst, hier findet eine Serie statt auf absolutem Kinoniveau.
Hm.
Das Ding gehört eigentlich auf eine Leinwand. Es sieht so toll aus. Ich meine, jede Episode kostet 40 Millionen oder mehr. Dass du merkst, sie produzieren hier auf ein Finale raus und wollen diese Serie mit aller Glorifizierung durchs Ziel tragen. Es ist wahrscheinlich die beste Netflix-Serie, die Netflix jemals
hatte. Sollte nicht sogar das Finale eigentlich als Kinofilm rauskommen?
In den USA vielleicht. Ja. In Deutschland habe ich davon nichts gehört.
Ich glaube aber, die haben sich dagegen entschieden dann ja auch. Ja? Oder ich glaube, Netflix hat irgendwas dagegen gesagt. Ich glaube, die Duffer-Brüder wollten das unbedingt so machen.
Man muss ja auch überlegen, Netflix ist es ja gewohnt, dass Serien oder wenn Filme rauskommen, die groß sind, die wissen, die haben riesen Anfragen auf den Servern. Netflix wurde gedroppt, Netflix war down in den USA. Also Stranger Things wurde gedroppt, die neuen Folgen, Netflix down in den USA. Gab es noch nie vorher.
Ich glaube, gab es noch nie.
Also ganz großes und vor allem, wir können natürlich nicht spoilern, aber wir haben alle Gänsehaut, Ende vierte Folge. Und ich muss sagen, für mich persönlich ist modernes Peak Cinema Endgame immer wieder, wenn ich das in so Reels sehe, als sich Captain America revealed und du merkst, okay, jetzt hat Thanos die ganz große Armee gegen sich und sowas haben wir, finde ich, vom Gefühl komplett in der vierten Episode.
Das ist so gut.
9,8er Score auf IMDb von den Fans. Also das entspricht auch den besten Rankings von Breaking Bad Episoden.
Okay.
Das finde ich aber krass. Ich wüsste gar nicht, ob ich sagen würde, dass das jetzt für mich die allerbeste Folge der ganzen Serie ist, aber die war halt schon episch, das muss man schon echt sagen. Die war schon echt krass.
Ja, darf man nicht spoilern an der Stelle, damit man den Leuten zu viel Spaß. Aber wer möchte, und das finde ich ganz cool, meine Frau zum Beispiel wird jetzt alles noch aufholen in dem Monat bis Weihnachten, weil am 26. Dezember geht es dann halt weiter und dann am 1. Januar kommt die letzte Folge.
Ich frage mich, wie sie die vierte Staffel empfinden wird, weil ich finde, die ist nochmal auf eine andere Weise so ein bisschen mehr horrorlastiger.
Ja, die ist sehr, ich fand jetzt aber auch die deutlich brutaler, die neuen Folgen, und blutiger als bisher. Ja, also du hast hier Fans sitzen, es macht richtig Spaß.
Ja. Wir haben eine tolle Zeit hier drüben.
Aber eigentlich ist es doch total was, ich meine, deine eure
gar
kleine,
nicht,
what?
Nicht. Also die, für die ist, glaube ich, die mag so dieses Kinderzeug nicht. Die guckt lieber so tatsächlich so.
Vielleicht ist sie gerade so ein bisschen so in einer Phase, wo sie ein bisschen auch so cooler noch sein will, weil sie meinte auch K-Pop Demon Hunter ist halt Kinderkram und ich so, nein, ist krass. Voll geil für krass. Alles.
Also sie will, wenn, dann will sie schon auch mit den Erwachsenen mitgucken und sie will auch Geschichten von und über Erwachsene. Also dieses, dass da jetzt fünf Kinder sind, die im Zentrum sind, das macht mit ihr nichts.
Wer für Weapons, für sie dann auch eher ein Kinderfilm, theoretisch?
Weapons?
Weil es viel um Kinder geht? Das ist aus der Perspektive nur gefragt.
Nee, also sie will jetzt unbedingt Night Swim gucken. Diesen,
ist das der Poolfilm?
Dieser Poolfilm, genau.
Richtig müllig.
Ja, aber das, also als Kind ist das doch scheißegal. Ja, okay. Also es gibt dann so diese klassischen Ängste, die sie dann getriggert haben.
Aber gerade da befindet sich ja fast ein bisschen Stranger Things drin, weil Night Swim ist ja so eine Upside-Down-Geschichte. Ein bisschen.
Ja, ja, keine Ahnung. Sie hat da noch nie Interesse für gehabt, aber hey, da kommt sie nach mir. Weil ich habe die erste Staffel geguckt, dachte, pff, nee, danke. Dann habe ich in der dritten nochmal reingeguckt, dachte, pff, nee, danke. Natürlich kribbelt's, wenn ihr sowas sagt und wenn ihr von dieser Folge redet mit dem einen Moment. Aber das hatte Robert damals auch bei der vierten gemacht. Und dann habe ich mir natürlich so szenenweise so Sachen angeguckt mit der Kate Bush im Moment, den ich, also alles sieht schrecklich.
Aber das
alles
lebt nur davon, wenn
so
du
eine
die
riesige
Figuren
Greenbox,
kennst.
Diese komische, das Upside Down sieht furchtbar aus, was die Spezialeffekte angeht. Zumindest in YouTube-Videos. Ich kann nicht sagen, ob das bei Netflix besser aussieht, aber ich finde einfach die Effektarbeit nicht gut. Und ich komme da nicht rein, das ist mir nicht. Das ist mir alles zu viel Kinderkram, deswegen nein.
Das ist hart, Mann. Du findest es zum ersten Mal.
Du findest es zum ersten Mal. Das ist ja nur meine Sicht.
Ja, das ist ja auch okay, wir akzeptieren das. Aber agree to disagree.
Ja, ja, und da, ey, also darum geht es ja in der Welt und auch hier bei dem Podcast. Deswegen, ihr guckt das, ihr habt Spaß, alle anderen auch. Aber ich fände es jetzt zum Beispiel Quatsch, das zu gucken und mich dann vor eine Kamera zu stellen und zu sagen, ja, war jetzt nicht meins. Da hat
ja, das,
keiner
ja,
was davon.
Ja.
Deswegen lasse ich das sein. Aber schön. Freut mich, ehrlich gesagt.
Ich finde wirklich, das ist für mich einer der besten Serien, die ich je gesehen habe.
Was aber ist denn die beste Serie, die du je gesehen hast? Kannst du das irgendwie, oder deine Top 3? Da würde mich mal so, weil ja wirklich jetzt ein Generationsunterschied dann auch ist.
Stranger Things würde ich vielleicht sogar echt auf die 1 tun. Das ist krass gesagt. Aber ich habe auch noch sehr viele große Serien, zum Beispiel Breaking Bad habe ich nur die erste Staffel geguckt. Da habe ich auch noch nicht alles geguckt. Oder Sopranos habe ich noch nicht geguckt. Oder Succession habe ich noch nicht geguckt. Also da habe ich auch noch so ein paar Lücken. Ich würde sogar vielleicht wirklich
aber
sagen...
Aber David hat davon das auch alles nicht gesehen.
Nö. Also ich sag immer Chernobyl auf die 1. Danach kommt dann ewig nichts.
Da habe ich letztens einen spannenden Post gesehen. Welche Serie hat mit einer Staffel oder in der ersten Staffel, wenn man nur die erste sieht, was ist da das Beste? Und da wird Tschernobyl wirklich oft genannt. Es war abgeschlossene Miniserie. Und das andere ist wirklich True Detective. Also True Detective Staffel 1 ist Killer.
Ich mochte auch Fargo, die erste Staffel, sehr. Und das soll ja dann auch mit der zweiten so abgestürzt sein.
Das Problem ist bei mir, ich finde auch Game of Thrones ist immer noch eine der besten Serien aller Zeiten.
Ja.
Und halt auch eigentlich The Walking Dead, aber da habe ich sogar nicht mal die Serie zu Ende geguckt, weil für mich sind das wirklich so die ersten paar Staffeln und dann.
Ich bin aber bei Staffel 4 raus, wo diese Gemeinschaft da entsteht.
Also, ja, Alexandria, also, oder? Ne? Oder ja.
Also die Farm ist Staffel 2, ne?
Ja.
Und das Gefängnis ist Staffel 3, oder? Ja. Und danach kommt diese Gesellschaft, da war ich da raus.
Ja, und dann sind es immer, es ist so auf und ab und dann kommt Negan und dann ist es irgendwie wieder geil und dann ist wieder irgendwie ganz viel auch so ein bisschen Filler und dann kommt, also.
Ich denke immer, ich weiß nicht warum, wenn ich mal im Gefängnis sitze, es gibt eigentlich gar keinen Grund, warum ich das denken sollte, aber dann nehme ich mir die Zeit und gucke das alles in Ruhe nach.
Genau.
Solange das nicht passiert.
Es ist schon mal gut, sich Pläne zu machen.
Ja, ja. Also ich bin da erstmal gar nicht grundsätzlich traurig, solange ich die Sachen gucken kann.
Endlich habe ich Zeit dafür.
Ja, also ein bisschen denke ich.
Ja, irgendwie geht es mir auch so, ja. Was könnte ich alles für Bücher lesen in der Zeit?
Ja. Und damit schalten wir rein in die Werbung. David, weißt du, was echt immer wieder auch bei den Leuten Schweißperlen auf die Stirn treibt?
Wärme, Hitze, Sport,
die Preise für
meine
Strom.
Videos.
Für Strom und auch für Gas. Ne? Gerade der Winter steht an, man will es warm zu Hause haben, man hat viele elektrische Geräte, man will ein bisschen zocken, man macht sich einen Ofen an für eine, weiß ich nicht, Tiefkühlpizza. Wie es auch immer ist, viele Leute haben den Grundversorger und es ist oft viel teurer, als wenn man regelmäßig den Stromanbieter wechseln würde. Aber sind wir mal ehrlich, das mache ich schon nicht. Wenn ich es nicht tue, machst du es erst recht nicht.
Es ist mir nicht einfach genug.
Ja, pass auf, Wechselpilot. Du musst nur das merken, Wechselpilot.
Merk ich mir.
Du gehst auf deren Seite, da gibst du dann ein, wo wohnst du, also Postleitzahl, wie viel Verbrauch hast du und dann kriegst du gleich drei Vorschläge von denen, nämlich den günstigsten Tarif, eine Öko-Alternative und die Expertenempfehlung und dann übernehmen die mit deinem bisherigen Stromanbieter jegliche Kommunikation und übernehmen den Wechsel und du fragst dich jetzt, ja gut, das ist ja nett und einfach, aber wie finanzieren die sich, oder?
Die wollen doch bestimmt Geld von mir.
Naja, durchschnittlich spart man so 360 Euro im Jahr und die nehmen sich 20% der Ersparnis und finanzieren sich dadurch und 80% bleiben bei dir. Und nach einem Jahr könnt ihr dir wieder drei Angebote schicken oder du beauftragst die ganz automatisch für dich jedes Jahr einen Wechsel zu vollziehen. So einfach ist es und bleibt es. Und ihr bekommt von uns, falls ihr jetzt sagt, Wechselpilot, das müsst ihr unbedingt machen, einen Cashback von 20 Euro, nämlich mit dem Code Schwafel. Wirklich einfach. Schwafel. 20 Euro Cashback auf euren ersten Wechsel bei Wechselpilot. Vielen Dank für die Unterstützung und damit schalten wir raus aus der Werbung, zurück in den Podcast. Wir haben noch einen anderen Film gesehen. Jetzt kommen wir gleich Agree to Disagree auf einer anderen Seite.
Mhm.
Sentimentale Werte.
Du hast einen halben Stern weniger gegeben als ich. Also wir
aber du hast mir den so angelobt wie den ganz großen Riesenknaller. Schnaller.
Also ich finde, der ist gerade, was die Schauspielleistungen angeht, wird der auf jeden Fall mitspielen bei den Nominierungen.
David, ich habe letztens einen Film gesehen, bin ich der Meinung, wenn die Hauptdarstellerin nicht den Oscar kriegt, ist Betrug.
Ja.
Welchen Film?
Wir haben nicht. Wir haben,
da ist ein Embargo drauf.
Nee, uns wurde gesagt, dass das flexibel ist.
Ach so,
das, stimmt. Und wenn wir sagen, dass die Schauspielqualität gut ist, das ist, also du brauchst nur den Trailer gucken, das wäre jetzt Käse. Aber
also das, ich finde das outstanding. Also das finde ich, Sentimental Value.
Ist aber auch outstanding.
Worum geht's? Kommt diese Woche raus, erzählt die Geschichte von zwei Schwestern, Agnes und Nora. Nora ist eine recht erfolgreiche Theaterschauspielerin und ihre kleine Schwester Agnes ist eher ein bisschen bodenständiger, Familie, Job. Erzähl du mal weiter, David, ich habe einen Frosch im Hals.
Familie, Job und die eine wird von Renate Reinzwe gespielt. Ich weiß nicht, ob du die schon mal gesehen hast. Joachim Trier hat den Film gemacht und der hatte zuletzt The Worst Person in the World gemacht. Das ist es dänisch? Nee, ist norwegisch, ne? Das ist so eine richtig schöne Liebesdramödie gewesen vor ein paar Jahren. Ich glaube, vor 3 Jahren kam die raus. Und dadurch ist Renate Reinzwe auf dem internationalen Feld aufgeschlagen. Und man hatte direkt das Gefühl, oh, da ist jemand, der einen interessanten Blick auf das Menschsein hat. Weil das war keine ganz normale Liebesgeschichte, sondern haben sich zwei ineinander verliebt. Und es war so dieses, ne, wie das in so anfänglichen Beziehungen häufig ist, so wie so ein Gummiband. Sie entfernen sich voneinander, dann nähert man sich wieder an. Alles ist so komplex und so chaotisch, wie Liebe halt nun mal ist. Und dann wird er plötzlich todkrank. Und dann kommt dann nochmal eine zusätzliche Ebene rein. Aber der Film verliert nie seine Leichtigkeit. So, Sentimental Value ist der nächste Film, in dem Joachim Trier jetzt hauptsächlich, es geht so um intergenerationale Traumata, also um so eine Familie. Wir sehen noch ganz am Anfang so ein Haus und es sagt eine Stimme, dieses Haus hat viel erlebt. Und es wird so die Geschichte einer Familie erzählt. Das Familienoberhaupt ist Stellan Skarsgård, den kennt man ja. der ist der Vater von diesen beiden Töchtern, die Robert genannt hatte. Und man merkt von Anfang an, schwieriges Verhältnis. Er ist großer Regisseur, international anerkannt und die beiden haben ihr Leben so irgendwie versucht zu leben. Mutter ist leider gestorben. Man sieht noch so ein bisschen, was ist vorher in dem Haus passiert. Und es wird auch später im Film darum gehen, was die einzelnen Personen durchgemacht haben. Der Vater, was hat der so erlebt mit seiner eigenen Mutter? Und dann geht es vor allen Dingen auch um dieses Verhältnis Töchter-Vater. Und das klingt vielleicht erstmal ein bisschen trocken, ist, wie ich finde, du willst reinspringen?
Ich würde zwei Sachen, die ich noch sehr wichtig finde, kurz ergänzen wollen. Dieser bekannte Regisseur hat aber seit 15 Jahren keinen Film gemacht. Der war mal bekannt. Das hebt es so ein bisschen runter. Und diese Töchter und der Vater treffen das erste Mal aufeinander, weil die Mutter ist nicht bloß gestorben, die ist unmittelbar gestorben, weswegen es jetzt zur Trauerfeier kommt. Und da treffen sich Töchter und Vater das erste Mal wieder.
Und Papa hat jetzt ein Drehbuch in der Hand, seit er will es jetzt nochmal versuchen, er will einen Film machen und zwar mit seiner älteren Tochter und die sagt nein, möchte ich nicht. Und dann findet er eine neue Schauspielerin, gespielt von Elle Fanning, die wir neulich in dem Predator-Film gesehen haben und dann ist das wieder so eine Geschichte, die mich total berührt hat, weil also erstmal Renate Reinze ins Gesicht zu gucken, finde ich einfach irre. Also die macht so viel mit ihren Augen, mit den Lippen. Also da passiert so viel und du hast die ganze Zeit das Gefühl, jedes einzelne Gefühl, das sie transportieren will, jeden Anflug von Zweifel oder auch wenn du merkst, sie erinnert sich an etwas, was sie mal traumatisiert hat, dann geht das sowieso ein Schock durch ihren Körper. Und das sind so, wir hatten euch nach Hamlet darüber gesprochen. Jesse Buckley spielt eher groß in dem Film, weil es angemessen ist für Hamlet. In Sentimental Value spielt Renate Reinze aber klein. Und diese kleinen Gesten, die finde ich toll. Ihre Schwester, da kann ich den Namen leider nicht sagen, der Darstellerin, fand ich auch fantastisch.
Inga Ibsdotter Lilleas.
Genau. Das merkt sich Robert nämlich immer alles.
Nee, das steht hier.
Stellan Skarsgård ist auch fantastisch. Also die drei werden auf jeden Fall für den Oscar nominiert werden oder für die Golden Globes. Auf jeden Fall aber Renate Reinze. Und es entsteht dann eben so dieses, Renate ist, oder ihre Figur ist auch wieder in so eine Liebesaffäre verwickelt, wo man aber auch klar merkt, die Traumata aus ihrer, vor allen Dingen diese Vater-Tochter-Bindung sorgt dafür, dass sie mit Männern ein großes Problem hat. Die Schwester hat anders gelernt, damit umzugehen. Und das finde ich so komplex, so vielfältig, aber es ist nie schwer. Also du hast nie das Gefühl, oh, da kommt jetzt dieser Berg aus, oh, krasse Gefühle und Trauma und ne, Misery Porn, was
es
einige Sachen drauf.
Klingt wirklich so, wenn du es so erzählst.
Ist
ne?
es aber ja. nicht.
Ich bin so unsicher. Für mich ist der Film nämlich, also dieses super komplexe Thema, was sicherlich deine, unsere Generation zum Beispiel sehr kennt, dass viele gibt von uns, die Eltern haben, die irgendwie verlernt haben, ab einem bestimmten Punkt des Zusammenlebens zu sagen, ich liebe dich. Oder die Kinder in den Arm zu nehmen.
Oder ich respektiere dich. Genau. Oder das hast du toll gemacht.
Die selbst nie von einer anderen Generation, die vielleicht wirklich Nachkriegs- oder Kriegsgeneration war, vorgelebt zu bekommen, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen zu sagen, ich liebe dich und mit deinem Handeln auszudrücken, dass ich dich wirklich liebe und immer für dich da bin.
Genau.
Und so lernen diese Töchter, dass Papa irgendwann weg ist. Und also der geht von Norwegen nach Schweden, verlässt die Familie und die müssen sich fragen, warum bist du eigentlich gegangen? Und Kinder fragen sich auch oft, habe ich vielleicht Schuld daran? Mhm. Und damit kommt eben dieses gestörte Verhältnis zu jeder männlichen Figur. Oder, und das ist auch sehr schön in dem Film, fragen sich diese beiden Schwestern in einer Szene, warum haben wir eigentlich das Gleiche erlebt? Aber ich bin so chaotisch auf der Bühne geworden und krieg mein Leben nicht auf die Reihe. Und du hast Familie und Berufen bis zur bodenständig. Also der Film ist punktuell brillant beobachtet. Weil zum Beispiel die kleine Schwester dann in einer Szene sagt, weißt du, du warst alleine, aber ich hatte dich. Du bist meine große Schwester. Das ist wunderschön. Wunderschön beobachtet. Der Film hat wahrscheinlich aus meiner Sicht die beste letzte Szene des Jahres, was das Kino angeht. Die in sich nicht mehr als 2 Minuten geht. Ja. David hat nämlich gerade eine andere Szene angebracht, die ist ebenfalls, aber die geht deutlich länger, sodass ich sie nicht mehr als Szene allein beschreiben würde. Technisch hat David aber recht, es ist eine Szene.
Natürlich habe ich recht.
Tüte hat er recht. Ne?
Klar.
Also weiß er, nimmt damit ins Grab.
Ja, ich finde, Joachim Trier schreibt super. Ich finde, der hat ein tolles Auge für die Figuren, wie er das einfängt. Der hat auch einen Cast, auf den er sich verlassen kann. Es gibt tolle Momente am Strand mit Stellan Skarsgård zum Beispiel. Gibt es ein paar tolle Szenen.
Die finde ich zum Beispiel toxisch. Das sind so, ich bin so ein paar dieser Künstlermännertypen begegnet im Leben, gerade bei Regisseuren, die immer so tun, als wenn es ganz handfeste Probleme gibt. Schulden, Menschen, die im Stich gelassen werden, was auch immer, die dann gerne auf einen, ach, ich muss das Leben schon leben und schwenken ihren Wein und tun so, als wenn ihre künstlerische Freiheit sie von allem befreit und all dem Schmerz, den sie anderen zufügen.
Das ist ja eine toxische Figur, da passt das ja.
Ja, aber ja, habe ich echt mal ein Problem mit, weil das ist genau das Bild. Gerade wenn du als Kind das auch siehst, meinetwegen dein Elternteil mit halb besoffen und das wäre alles so cool, anstatt sich zu kümmern. Also ich habe mich vielleicht schwer getan, wie ich mich auch schwer tun soll an dem Film. Aber ich finde ohnehin, unter dem Deckmantel der künstlerischen Freiheit will er so ein bisschen auch die Verantwortung von sich nehmen. Nicht bloß die Figur, sondern auch der Film von der Komplexität der Konflikte eigentlich.
Ich fand ihn sehr gut. Ich habe 4 Sterne gegeben.
Also ihr habt mir den verkauft, ich will den ohne gucken.
Ist nicht, also das muss man immer sagen, ne? Er ist so ein Feinschmeckerfilm. Du musst ins Programmkino gehen wollen und Bock darauf haben, dass du jetzt 1,5 oder 2 Stunden lang von Leuten zugelabert wirst, die dir ihre Gefühle erklären. Manchmal nur durch Blicke, aber es gibt ja diese Filme, dazu zähle ich sowas wie Past Lives, dazu zähle ich sowas wie auch den letzten von ihm, The Worst Person in the World und jetzt auch den, die dich dann nicht nerven, die nicht langweilen, die den richtigen Tonfall dafür finden. Es gab dieses Jahr so einige Versuche, ne, dieser The Materialist zum Beispiel,
oh
den,
Gott,
fand
den,
ich,
mochte ich gar nicht.
Den fand ich übelst unerträglich. Ja. Und der zeigt dann sehr gut, wie man, ne, der geht gar nicht so sehr ins Zwischenmenschliche, aber doch irgendwie schon. Mhm. Und der ist von der Regisseurin, die mit Past Lives gezeigt hat, die kann's. Und der war sehr viel schlechter strukturiert, sehr viel schlechter gespielt.
Ich fand das so erschreckend.
Ja.
Also diese Range von Celine Song, einerseits Past Lives zu machen, dem ich 5 Sterne gegeben habe, weil ich den so toll finde.
Genau.
Und dann halt einfach The Materialist, da habe ich habe das gar nicht verstanden.
Null.
Was ist passiert?
Was ist mit ihr? Wie wurde von Außerirdischen abgeholt? Und ja, da muss ich sagen, Sentimental Value ist diese Sorte Film, die man auch komplett verkacken kann und es aber nicht getan hat.
Ich habe den Fehler gemacht. Ich dachte,
du hast
schauen
nicht
so
hingeguckt.
Ich hatte einen Fehler gemacht, ich dachte, okay, norwegischer Film, also wenn ich den dann halt auf Norwegisch schaue, da höre ich ja eh die Nuancen leider nicht raus. Gucke ich mal auf Deutsch. Habe auf Deutsch geguckt.
Ja.
Dann habe ich erst danach erfahren, dass wo Stellan Skarsgård Schwedisch spricht, oft, und die anderen beiden Norwegisch. Hast du ihn im Original gesehen?
Wir haben ihn im Original gesehen.
Wird das dann irgendwie klar? Hat der Untertitel andere Farben? Oder?
Nee, wird nicht klar. Habe ich auch nicht gehört.
Okay, ist für dich jetzt auch eine neue Info?
Ist eine neue Info.
Okay. Vielleicht ist es auch
macht gar
sehr
nichts
ähnlich.
Mit dem,
okay,
macht mit dem Film tatsächlich.
Na, dann wurde
nichts.
Ich zu Unrecht beschimpft, mal wieder im Internet.
Ja.
Mehr haben wir gar nicht heute.
Nee, was ist denn da los? Melanie, gibt es noch einen Film, den du unbedingt empfehlen willst? Entweder aus diesem Jahr oder von immer. Oder was, wo du sagst, so viel zu wenig Leute kennen den. Willst du noch irgendetwas
Warum
sagen?
Warum sabbert das Alien so?
Weil es ein Alien ist.
Ja, weil es ein Alien ist, weil es cooler aussieht, wenn es so glitschig
so
ist.
So. Alle Fragen beantwortet.
Ja, ich würde vielleicht sogar wirklich Past Lives sagen.
Ja.
Ich finde, das ist ein richtig, richtig guter Film. Also dem habe ich wirklich 5 Sterne gegeben, weil ich ihn gesehen habe. Ich war so, wow, es ist so toll.
Weil Liebe so ist, ne? Also
ja, irgendwie, ich finde, das ist so eine schöne Beobachtung. Und dann wurde ja auch noch dieses Element so eingefügt, diese koreanische, dieser Mythos irgendwie, dass man, wie war das nochmal? Dass es immer so eine Amount gibt von diesem Wort, was ich gerade nicht finde. Und dass man sich dann immer wieder trifft.
Ja, quasi. Ja, ich hatte das Gefühl, ich kann mich nicht mehr 100%ig erinnern, aber wird nicht diese These aufgemacht, so Menschen, die zusammengehören, können sich auch über Jahre verlieren und wenn sie sich irgendwann mal wieder treffen, werden sie wieder zusammenfinden.
Ja, oder auch in unterschiedlichen Leben, glaube ich auch. Ich glaube, das war auch eine Komponente, die da so mit rein.
Das weiß ich nicht mehr. Da hast du das bessere Gedächtnis, weil du bist noch jung und hast noch nicht so viel Bier getrunken wie wir.
David ist fast doppelt so alt.
Das finde ich krass.
Stimmt, ja.
Das finde ich echt
Stimmt,
krass.
Ich bin fast doppelt so alt, krass.
Das finde ich immer das Schlimmste. Das finde ich wirklich immer das Schlimmste. Wenn du feststellst, wenn jetzt jemand vor mir ist, der 19 zum Beispiel, denkt sie, verdammt, ich bin doppelt so alt.
Ja.
Das ist ein bisschen gruselig.
Ja, ey, Melanie, schön, dass wir dir helfen konnten.
Ja, wir gehen jetzt ins Kino zusammen
super
noch alle.
YouTuberin zu werden. Nee, also nochmal danke, dass du hier warst. Danke, dass du so viel erzählt hast.
Ja, ich würde auch gerne nochmal so sagen, weil das war jetzt gerade für mich irgendwie so ein richtig surrealer Moment. Weil ich ja wirklich diesen Podcast. Wann habt ihr angefangen? 2020?
Nee, 21.
21? Mhm. Das war noch so in Corona, ne?
Ja.
Ja, da habt ihr angefangen, da habe ich den wirklich von Anfang an gehört. Dann habe ich ja jetzt irgendwie durch den Podcast auch so den Anschluss bekommen, anzufangen. Und jetzt sitze ich hier. Und das finde ich irgendwie gerade richtig krass.
Ja.
Das ist ein Full-Circle-Moment.
Ja, irgendwie ja.
Träume können wahr werden. Auch Albträume, wie zum Beispiel mit Robert und David in einem Raum zu sitzen.
Nein, jetzt nimm das doch mal an.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, Wir haben ja schon häufig drüber gesprochen. Es ist eine der größten Freuden. Ich glaube, das glauben die Leute einem nicht. Und vielleicht hast du dieses Gefühl auch. Ich stehe vor der Kamera, natürlich auch, weil ich jemand bin, der gerne so, ich mag dieses Selbstexpressive, ich rede gern über die Dinge, die mich bewegen. Aber wenn dann jemand sagt so, oh, ich habe Film XY geguckt oder vielleicht sogar, ich bin selber Filmkritiker geworden wegen dir, das macht einen krass stolz. Also das macht total Freude. Es macht halt so lange Freude, solange weniger Abonnenten bei dir jetzt sind. Ne, wenn
und
du plötzlich mehr hast,
15% der Einnahmen
genau,
geben musst.
Solange Provision. Du, wenn du mehr irgendwann mal hast als wir, dann hassen wir dich. Das, damit musst du dann leben. Weil dann bist du Konkurrenz. Aber nee, es freut mich. Also freut mich, dass das geklappt hat.
Wir wünschen dir alles Gute. Wir werden uns bestimmt wiedersehen und wieder begegnen. Danke, genau, dass du heute hier warst. Ich finde ja eigentlich das ganze Geschichtsstudienthema ultra spannend. Da haben wir jetzt gar nicht drüber geredet, weil David dann wegschnarcht bei sowas. Aber das finde ich total interessant.
Die Dolchstoßlegende.
Ich finde die cool, die Dolchstoßlegende.
Nein, Mann, die ist
also
überanstrengend.
Das ist irgendwie total interessant.
Was ist daran interessant?
Ja, irgendwie, was das alles, also eine letztendlich Manipulation, wie viel das eigentlich mit den Menschen so gemacht hat, dass sie einfach wirklich diese Legende geglaubt haben. Ja, und was das dann letztendlich auch für Auswirkungen hatte auf die
Ganze. Ja, du brauchst nicht die Wahrheit, um den Lauf der Geschichte zu verändern.
Was? Das ist ja was ganz Neues. Du wolltest gerade noch was sagen?
Ja, ich habe eigentlich noch eine Kleinigkeit für euch.
Was? Geschenke?
Ja.
Endlich! Was? Geschenke?
Oh, ja. Endlich, geil.
Aber erwartet jetzt nicht zu viel, es ist ein dummes Geschenk.
Doch, ihr erwartet zu viel.
Doch, es ist jetzt wirklich ein dummes Geschenk.
Was ist das für ein Teller mit Hakenkreuz, den du jetzt hier hast?
Ja. Endlich.
Endlich. Endlich.
Endlich.
Opa-Service.
Ich rufe Carly an. Wir können heute vom schönen Gespeis essen.
PlayStation 6.
GTA 6.
GTA 6.
Ja. Sie, Melanie hat
es
schon.
Ist es was für uns gemeinsam oder für jeden Einzelnen?
Nee. Scary Movie 6.
Dann ist es lieber mir. David verliert.
Nein.
Da müsst ihr auf jeden Fall schauen, wer es jetzt bekommt, weil ich habe leider nur eins.
Was?
Das wird ein Armdrück-Contest.
Oh nein.
Also es ist dafür da, um einen ganz krassen Menschen zu ehren und sein großes Lebenswerk.
Geht's um mich.
Deswegen,
da
ja.
Geht's eindeutig um dich.
Einen großen Menschen und sein Leser. Möchtest du auspacken? Soll ich auspacken?
Also, wir alle kennen diese Person.
Das ist wirklich das Service mit dem Hakenkreuz. Ja.
Ich habe von meinem Opa was auf dem Keller mitgebracht.
Pass auf, jetzt hier nicht die Moment der Erleuchtung.
Das ist ein Oscar bestimmt.
Es ist ein Oscar.
Für Tony Surroundi.
Tony Surroundi.
Schalt mal die Kamera, falls wir das für...
Wir haben den Tony Surroundi Oscar.
Ich meine, du hast den Finger davor, Robert. Du Ach kannst so. Ja auch nichts.
Ich auch gleich nichts kann. So, Tony Surroundi für seine Errungenschaften im Bereich Tonfilm.
Kommentare
Tonfilm.
Schreiben.
Ja,
Tonfilm. Stimmt.
Hier haben wir Tony Surroundi.
Jeder kennt Tony Surroundi.
Nice. Na, der bleibt hier. Der kommt hier ins Regal.
Wenn er hier Platz
findet. Das ist auch so ein Running Gag, den keiner mehr kennt, weil wir den einmal gemacht haben.
Der hat einen Insta-Account und schreibt.
Ja, den habe ich gefunden, weil ich mich gefragt habe, wie schreibe ich Tony Surroundi? Also mache ich das mit einem Y, das Tony, oder mit einem I?
Ja.
Tony Surroundi.
Wirklich geil.
Willst du mal anfassen?
So fühlt sich das also an.
Ja, ne? Also der ist nur so ein bisschen klein, der ist nicht so groß.
Ach, da kann David mit umgehen.
So. Bis nächste Woche. Was haben wir nächste Woche? Avatar schon?
Du und ich werden schon über irgendwas reden.
Das ist wieder wenig, Robert. Da kommt wieder nichts. Na gut.
Nee, nächste Woche haben wir noch nicht Avatar. Es ist eine Woche drauf.
Ja, gut.
Mhm. Wir haben nächste Woche... Ach Leute, lasst euch da mal überraschen.
Ja, lasst doch mal überraschen.
Liebe Melanie, vielen Dank.
Fallout.
Was haben wir? Fortnite?
Fallout. Kommt doch am 12. Nee, das ist ein Mittwoch.
Kommt
das
nicht am 17.
Fallout?
Ja, weiß ich nicht mehr.
Wir checken das gleich.
Sind wir wieder bestens informiert. Melanie, Daumen hoch.
2 Daumen hoch.
Yay.
So, bis nächste Woche. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.